Triggerwarnung. Im folgenden Interview sprechen wir auch über Themen wie Gewalt, Tod, Leichen und Insekten. Falls ihr euch mit einem dieser Themen unwohl fühlt, hört euch diese Sendung besser nicht an.
Hallo.
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 Hi, ich bin Nasan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Kasala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Es ist 18 Uhr, es ist Dienstag und ihr hört Echo hier bei Köln Campus auf der 100,0. Es ist wieder soweit. Wir haben geladen und er ist gekommen. Und diesmal ist es niemand anderes als Dr. Marc Benecke, der mir hier zugeschaltet ist. Hi, Marc.
Hallo, guten Abend. Oder ja, denkt bitte dran, wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, ich sitze woanders, also bitte nicht wundern. Meine Mitarbeiterin klappert hier manchmal ein bisschen im Hintergrund, aber guten Abend.
Das macht nichts. Wo erwischen wir dich gerade?
Ich sitze gerade für einen Tag mal kurz im Labor und war vorher irgendwo, weiß nicht, in Leuna und sonst irgendwo und jetzt geht's weiter an irgendwelche Enden der Welt, in der Schweiz und so, Luxemburg etc.
Nächster Termin ist in der Schweiz, oder was?
Ja.
Also, normalerweise ist es ja hier bei Echo so, dass wir jetzt so einen kleinen Beitrag einspielen würden, um unseren Gast vorzustellen. Und ich muss zugeben, dass ich dieses Mal überfordert war bei der Aufgabe, das zu tun. Einfach, weil du so viel machst, Marc. Es ist einfach so viel, was in deinem Leben passiert, dass ich das Gefühl hatte, das kriege ich gar nicht irgendwie in eine begrenzte Zeit von anderthalb Minuten oder so rein. Deswegen möchte ich dich jetzt einfach gerne mal bitten, dass du dich den Hörern und Hörerinnen da draußen einfach mal vorstellst. 90 Sekunden und go.
Guten Tag, mein Name ist Marc Benecke. Ich bin Kriminalbiologe und bearbeite die Fälle, die anderen doof, langweilig, unmöglich, sinnlos oder unbezahlt finden.
Du machst aber noch viel mehr als das. Du bist ja nicht nur Kriminalbiologe, du machst ja du beschäftigst dich ja mit ganz vielen anderen Themen.
Ja, klar. Also ich habe den ältesten Wissenspodcast im öffentlich-rechtlichen Radio. Ist natürlich keine Konkurrenz für euch. Es hören weniger Leute, aber immerhin, der läuft schon seit über 20 Jahren jeden Samstagmorgen, wo ich, egal ob ich betrunken war oder nicht, samstags morgens eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung, die ich vorher nicht kannte, durchlesen, bearbeiten und einfach erklären muss. Und arbeite viel in anderen Ländern. Ich habe auch schon eine Tierart da neu entdeckt, ohne das zu wissen. Meine Mitarbeiterin und ein Kollege haben das dann festgestellt, dass ich die zufällig in einer Flasche Rum eingesammelt hatte von einem toten Schwein. Ich mache alles Mögliche, was mir gerade über die Füße läuft. Vielleicht interessant für euch, dass ich gerne auch wirklich schräge Fälle untersuche, die nicht nur das erfüllen, was ich gerade gesagt habe, sondern wo auch keiner hin möchte. Also zum Beispiel jetzt religiöse Wunder oder so, wo dann alle sagen, komm, das ist doch scheiße. Hör doch mal auf, sowas macht man nicht, da beschäftigt man sich nicht mit und so, dann ist mir egal, gehe ich trotzdem hin, messe, was zu messen ist und wenn es nichts zu messen gibt, gehe ich halt wieder.
Was war das Letzte, was du da so vermessen hast?
An diesen schrägen Wundersachen, ach Gott, ich kann mich gar nicht erinnern. Also, boah, das ist so viel, also sagen wir mal, in den letzten Jahren war interessant, das Leichenöl der heiligen Walburga, da läuft also seit sehr langer Zeit ein heilsames Öl aus dem, sagen wir mal, Steinsarg der heiligen Walburga. Das war dann Leitungswasser. Das war aber ziemlich schwierig, das rauszukriegen, weil du musst ja gucken, welches Leitungswasser von wo. Und das war sehr schön. Ach so, dann eine mit einer klaren Flüssigkeit weinendes Gemälde. Das war dann ein ganz bestimmtes Öl. Das war auch sehr, sehr, sehr schwierig. Da gibt's eigentlich nur eine Datenbank für. Das Abo dafür kostet 10.000 Euro wirklich jetzt, also ohne Quatsch. Und da hat dann netterweise eine Firma, die in Häfen kleine Proben nimmt, wenn mit dem Schiff Öl importiert wird, also Speiseöle, egal welche Öle. Oil Inspector heißt die Software. Und hat dann aus der winzigen Probe, haben die gesagt, das geht nicht mit so einer kleinen Probe, habe ich gesagt, und wenn ich bitte, bitte sagen, und gesagt, okay, dann ja, vielleicht. Und dann haben die mir einfach geholfen. Oder ich habe das war jetzt nicht paranormal, ich habe aufgeklärt, wie die Liebespfeile von Weinbergschnecken aussehen, also welche Kristallstruktur die haben. Da hat mir jemand vom Kalkverband geholfen, die kennen sich mit allen Sorten Kalk aus. Und so weiter.
Ich liebe das so sehr. Ich habe mich ja auch natürlich vorbereitet auf das Interview und es ist einfach, grundsätzlich bist du ja so ein bisschen als der Herr der Insekten bekannt. Ich finde aber, du bist eher so mehr der Herr der Anekdoten. Es ist egal, wozu man dich fragt, du hast immer so die passende Anekdote dabei und kannst immer irgendwas Spannendes erzählen. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Hast du irgendwie so eine Art Lieblingsanekdote, wenn dich jetzt jemand fragt, erzähl mal irgendwas aus deinem Beruf oder so, dass du dann erzählen würdest?
Also nach 30 Jahren hast du hier wirklich einen neuen Titel erfunden, der Herr der Anekdoten. Das ist eine. Deswegen habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Keine Ahnung, es gibt mal ein Stichwort, dann vielleicht fällt mir eine Anekdote ein.
ein Stichwort. Ich sag irgendwas. Das Erste, was in meinen Kopf gekommen ist Libelle. Hast du was zum Thema Libelle?
Ja, Libelle, sehr gut. Also, ich habe früher am Institut für Rechtsmedizin in Köln als Biologe gearbeitet. Und dann ist auf einmal eine Libelle bei uns im Souterrain, wo die Leichen lagen, rumgeschwört. Und ich so, what the fuck? Wo kommt jetzt die Libelle her? Mitten in Köln, am Melatengürtel. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal als Biologe. Dann stellt sich raus, dahinter ist der Friedhof, der Melatenfriedhof. Der wiederum ist natürlich ein sehr, sehr gutes, angereichertes Gebiet für alle möglichen Lebewesen, Vögel, Insekten und so. Irgendwie gibt's da Libellen, was wirklich total irre ist. Also ich habe in Köln noch nie eine Libelle gesehen vorher, außer jetzt am Nordfriedhof oder so, aber jetzt nicht mitten in der Stadt. Mhm. Und je näher ich mir das anschaute, sah ich dann an der Decke des Saales, wo die Leichen geöffnet werden, also wo die Ärzte und Ärztinnen da arbeiten, so Fliegen, so Schwebfliegen. Und das war jetzt noch merkwürdiger. Und diese Schwebfliegen haben aber die Eigenart, dass sie sogenannte Rattenschwanzlarven haben, also als Jugendstadien. Und die wiederum leben so in schlammigen Zeugs, ja. Und dann habe ich mich also auf die Suche gemacht und auf die Art den Friedhof näher kennengelernt und habe dann also die schlammigen Stellen und die Wasserstellen für die Libellen kennengelernt. Und dabei bin ich auf den Sensenmann getroffen. Den hatte ich vorher noch nie gesehen. Und wenn man das nicht weiß, dass der da ist auf dem Melatenfriedhof, dann ist das echt erschreckend. Also du biegst um die Ecke und vor dir steht ein riesengroßer Sensenmann. Das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Also so kommt man da sozusagen von der Libelle über die Rattenschwanzlarven zum Sensenmann. Das wäre meine Anekdote zu den Libellen.
Fantastisch. Das lädt ja fast schon ein zu einer Schatzsuche oder einer Erkundungstour auf dem Melatenfriedhof. Habe ich das richtig verstanden, dass das Institut quasi für Gerichtsmedizin ist direkt am Melatenfriedhof in Köln? Oder?
Das haben die wahrscheinlich, als sie das gebaut haben, ich glaube in den 60ern, wollten sie das wahrscheinlich nicht an der Uniklinik haben. Normalerweise ist es an der Uniklinik oder es gibt auch Städte, da ist es sogar in der richtigen Klinik. In der richtigen Klinik kann man sich vorstellen, du willst halt kein Schild machen, wenn die Leute Nierenkrankheit haben oder Augenkrankheit oder Leberkrankheit, wo dann steht Rechtsmedizin. Das ist also unüblich. Dann gibt es ein paar Institute, die sehr alt und gewachsen sind, zum Beispiel in Bonn. Das ist halt mitten in der Innenstadt. Das ist natürlich eine Creme-Immobilie. Die wird natürlich auch nicht mehr lange für ein Institut für Rechtsmedizin bestehen. Und da hat man in Köln irgendwie die gar nicht so blöde Entscheidung getroffen. Von der Uniklinik kommst du ganz gut hin zum Melatengürtel. Also das ist nicht so verkehrt. Abgesehen davon brauchst du die Anbindung zur Klinik aber eigentlich auch gar nicht. Also es ist jetzt nicht so wichtig, weil ja die Leute, die normal versterben in der Klinik, die bleiben ja da. Das ist ja kein ungeklärter Todesfall in der Regel. Und dann haben sie eine schöne, große, breite Zufahrts- und Abfahrtsrampe. Die konnten sie da auch gut hinbauen am Gürtel. Und mit dem Friedhof an sich hat es, glaube ich, gar nicht so viel zu tun, außer dass da halt noch Platz war. Weil da früher haben die Leute ja sich gegruselt vor Friedhöfen. Und dann war das Grundstück wahrscheinlich da einfach nicht bebaut. Also das war, glaube ich, eine sehr nützlichkeitsorientierte Entscheidung.
Aber ist die Rechtsmedizin, ich überlege gerade, es ist so lange her, dass ich in Person an der Uni war, ist die Rechtsmedizin nicht inzwischen im Keller vom Hauptgebäude?
Wegen Corona warst du so lange nicht an der Uni, oder?
Ja, genau. Ja.
Nee, das ist ein lustiges Märchen, das habe ich noch nie gehört, das sollten wir weitertragen. Ab heute erzählen wir allen, dass im Keller, im achten Untergeschoss, da muss man durch eine geheime Tür gehen, wie bei Man in Black, da kommst du in der 16. Etage unter der Erde, ist die Rechtsmedizin. Nee, das ist nicht so. Das ist ein ganz eigenes Gebäude, das wurde auch komplett saniert, als der neue Chef kam vor ein paar Jahren und ist so ein Backstein. Ja, nee, nicht Backstein, das stimmt. Waschbeton mit so Kieseln drin, Gebäude, also ganz unauffällig, so extra unauffällig. Also wenn du vorbeifährst mit der Straßenbahn, da mit der 13, dann denkst du, du hast es gar nicht gesehen. So grau und unscheinbar ist das irgendwie.
Sag mal, hast du irgendwie eine Art, es fällt mir nur gerade an, hast du irgendwie eine Art fotografisches Gedächtnis oder sowas? Weil du hast das immer so bildlich vor Augen direkt und es ist so, selbst zu jedem Stichpunkt fällt dir irgendeine Geschichte ein. Das finde ich ganz faszinierend.
Hat mich auch noch, also du bist hier wirklich, du setzt hier neue Maßstäbe, also hat mich noch nie jemand gefragt. Was ich selber merkwürdig finde, ist, wenn ich mal ein Buch gelesen habe, da kann ich 10 oder 15 Jahre später nicht sofort die richtige Seite so treffen, wo ich was gesucht habe von Kriminalfällen zum Beispiel oder sowas. Aber ich weiß ziemlich genau, wo das, also erstens, wo es steht und zweitens, wo ungefähr im Buch das auch steht. Also da wundere ich mich immer selber über mich. Aber ansonsten, keine Ahnung. Also ich bin zum Beispiel gesichtsblind. Gesichter kann ich überhaupt nicht erkennen. Mhm. Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich...
Außergewöhnlich.
Ja, ich habe ein paar Spezialbegabungen, aber das meiste kann ich nicht. Also Sport, Autofahren, soziale Sachen, sehr vieles kann ich wirklich nicht. Also muss ich leider auch sagen.
Sport und Autofahren kann ich auch nicht.
Ah, sehr gut. Hey, Bro.
Ich habe in deiner Biografie gehört und ich finde das total faszinierend, weil ich da auch gerne auf Entdeckungssuche gehen möchte, dass du während deiner Zeit an der Uni, wir reden jetzt natürlich auch deshalb so viel darüber, weil das ja auch ein Hochschulradio hier ist, dass du mal in einem ehemaligen Affenkäfig gearbeitet hast.
Ja, genau. Die Labors für die Biologen und Biologinnen an der Uni Köln, für die in der Rechtsmedizin, die waren im Keller. Also so gesehen, dass mit dem Keller stimmt, aber eben im Souterrain oder Keller der Rechtsmedizin. Ja, nennen wir es mal Souterrain, weil es gab noch so Lichtschächte. Und wurden tatsächlich früher Affenversuche gemacht. Das war gut für uns, weil das alles gekachelt war, um es sauber machen zu können. Das war dann gut, als genetische Fingerabdrücke erfunden wurden, 1984, 1985 von Alec Jeffries. Ist die Technik sehr, sehr schnell in Deutschland da eingeführt worden. Ich glaube, Köln war vielleicht sogar das erste Institut, vielleicht Ost-Berlin, Münster, Köln, das dürften die ersten Institute gewesen sein, wo es das überhaupt gab. Und da brauchte man jetzt irgendwelche Räume. Und da das natürlich längst verboten war, Affen zu verstrahlen mit Radioaktivität oder zu erschießen oder zu erhängen oder was auch immer die da gemacht haben alles, standen die Räume sowieso leer und die haben wir dann besiedelt tatsächlich. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich, gut, dass es noch Fotos gibt davon, sonst wird das wahrscheinlich echt keiner glauben. Das war alles Sperrmüll aus dem Universitätslager. Also ich bin da... Regelmäßig musste man montags um 8, ja, musste man dann zu der entsprechenden Dienststelle gehen, was für Studierende montags um 8 ist eine Zeit, die schwer ist. Und dann konntest du dir deinen Sperrmüll abholen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es da aussah, wirklich. Also die Geräte waren topmodern, die da standen, aber der Rest es hat auch total gestunken und zwar nicht wegen den Leichen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, sondern weil das so alte Abflüsse waren, die noch keine U-Rohre im Boden hatten. Und dann mussten wir die richtig zukleben, dann haben wir uns so Platten zuschneiden lassen und mit Silikon das zugeklebt, dann hat es weiter gestunken, dann haben wir da kochendes Wasser reingegossen. Also das war wirklich unfassbar. Also wenn du nach heutigen Maßstäben dir so ein Labor für genetische Fingerabdrücke vorstellst, da würdest du einen Krampf kriegen. Also mir hat das sehr geholfen, weil ich ja die ersten Labore für genetischen Fingerabdrücke in den Philippinen und Vietnam aufgebaut habe. Und da war das gut, weil die natürlich auch starke Einschränkungen vor Ort hatten. Aber ist richtig, es waren die alten Affenräume und Labors, ja.
Ist spannend, wo dann das Budget aufhört dann. Also für die ganzen Gerätschaften ist alles da, aber wenn es dann darum geht, dass die Wissenschaftler dann auch mal vernünftig irgendwo drauf sitzen können, dafür reicht es dann halt nicht mehr.
Ja klar, das liegt natürlich daran, dass wir, oder ich jetzt insbesondere heutzutage in meinem Bereich, ich sitze ja zwischen allen Stühlen, das war damals auch so, die Biologen und Biologinnen galten natürlich so als merkwürdige Fremdkörper in der Medizin. Bei den Ärzten und Ärztinnen ist es ja häufig so, da geht es ja auch um beruflichen Aufstieg und um den Rang, den du hast. Da gibt es ja irgendwie so Chefarzt, Oberarzt, kenne ich mich nicht mit aus, keine Ahnung, solche Sachen. Das interessiert mich natürlich alles nicht. Und Biologen, also ich wäre auch rausgeflogen, jetzt ganz ernst, also ohne Augenzwinkern. Also mein Chef wollte mich bei der Promotionsprüfung für Rechtsmedizin, ich musste Anatomie, klinische Chemie und Rechtsmedizin als extra Prüfung noch machen, was sonst keiner musste. Der hätte mich fast rausgeschmissen, weil ich da im Slayer oder sowas T-Shirt, das ist so eine Band, da stand zwei verschiedene Socken. Also wirklich jetzt, das ist kein Witz. Ich hatte zwei verschiedene Socken an und so Schlappen, so Birkenstocks oder irgend sowas. Und den Kittel hatte ich mir selbst genäht. Und ich wusste nicht, die Ärzte und Ärztinnen, die ziehen sich also zur Prüfung, ziehen die sich so ordentlich an. Und ich bin einfach aus dem Labor schnell hochgegangen. Also das ist wirklich auch ein riesiger Kulturunterschied gewesen. Und die wussten, glaube ich, selber nicht, ob das jetzt mittelfristig so bleibt, weil normalerweise in der Medizin ist das so, du kriegst dann irgendwann vernünftige Forschungsmittel, entweder von der Klinik, von der DFG oder von einer Pharmafirma und dann kannst du sowieso alles so einrichten, dass es blitzt und blinkt. Ne? Also ich glaube, die Idee war, dass man da einen Mediziner oder eine Medizinerin als Chef des Labors irgendwann einsetzt und dann die Biologen davon selbst irgendwie verschwinden und Biologinnen. Nur wir waren halt die Einzigen, die das konnten. Also das war, glaube ich, so ein bisschen die kulturelle Problematik, die da bestanden hat.
Stichwort Kulturschock. Ich studiere aktuell an der Universität zu Köln Germanistik und Medienkulturwissenschaften. Früher hieß das mal Theaterwissenschaften. Und ich finde das total spannend. Du hast deine ganze Kindheit und Jugend, hast du dich mit Experimenten auseinandergesetzt, selbst rumgebastelt, hast Bücher gelesen zu Biologie, hast Chemie als Lieblingsfach angegeben. Und dann kommst du an die Universität zu Köln und fängst erstmal an, Germanistik und Theaterwissenschaften zu studieren. Was hat dich da denn geritten?
Das hieß übrigens damals noch anders im Kölner Unislang, das hieß TFIFI, Theater, Film und Fernsehwissenschaften. TFIFI haben die Coolen gesagt.
Ja, das heißt MEKUVI.
Genau. Was bedeutet das?
Ja. Medienkulturwissenschaft.
Ah, verstehe. Also siehste. Ja. Das war bei mir so, weil ich einfach damit aufgewachsen bin. Also ich war in der Schülerzeitung und war da der Chefredakteur, ne, so hieß das dann, also Chefredakteur von der Schülerzeitung. Und wir haben dann von der Sparkasse Köln und so weiter und vom Arbeitgeberverband wurden wir alle sehr hofiert. Also damals dachte man noch, die ganzen Kids, die in der Schülerzeitung sind, die werden später mal, heute würde man sagen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Und deswegen wurden wir da also sehr eingespannt und haben sehr, sehr, sehr viel gesehen. Das war ganz toll. Also die haben sich wirklich, also im positiven Sinne, haben die sich echt mega gekümmert. Und dadurch habe ich aber auch miterlebt, wie RTL gegründet wurde. Das war, also ich kenne das noch, da saß ich am, was heute so was man so in so einem Retro-Hip-Hop-Film sehen würde, so mit zwei Kassettenrekordern und zwei so großen Boxen an der Seite mit Batterien betrieben, mit so einem Henkel oben dran. Da saß ich halt immer und habe RTL gehört als Kind. Es war ein Radiosender eigentlich aus Luxemburg und also das heißt ja auch Radio Tele Luxemburg eigentlich. Und dann wurde das der Fernsehsender in Köln und ich weiß jetzt nicht, ob man das Wort sagen kann, aber es war eigentlich revolutionär. Nur für uns halt nicht. Also wir wussten halt nicht, dass das ganze Land im Tiefschlaf lag und halt ARD und ZDF geguckt hat und wenn dann noch das dritte Programm vielleicht. Und Da haben wir dann natürlich viele Leute von der Schülerzeitung aus dahin gehen sehen. Und deswegen war das eigentlich, was du jetzt Medienwissenschaften nennen würdest, aber das war ja eigentlich nur Film-, Fernseh-, Theaterwissenschaften. Das war eigentlich normal. Auch zum Beispiel die Anbindung zum Theater und zur Musik war völlig normal. Ich war auf dem Humboldt-Gymnasium in Köln am Saalhering und da waren auch ständig Theateraufführungen von den Kids und Musik natürlich ohne Ende, weil es eh ein Musikgymnasium war, Ballett. Also ich wusste gar nicht, dass das ein Widerspruch ist zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Das hatte mir nie einer gesagt. Dazu muss man auch wissen, dass das Humboldt-Gymnasium hatte auch einen eigenen naturwissenschaftlichen Zweig. Da war also sehr, sehr, sehr gute Chemie- und Biologieräume, richtig geil. Das war ein eigener Gebäudeteil. Und es nannte sich aber selber humanistisches Gymnasium. Also die haben verwechselt Alexander von Humboldt, nach dem das benannt ist, dem Naturwissenschaftler, aber die dachten, das wäre nach dem Bruder Wilhelm von Humboldt benannt und haben also gesagt, wir sind ein humanistisches Gymnasium. Dabei war es eigentlich naturwissenschaftlich. Aber wie gesagt, das nie hat irgendjemand jemals eine Silbe darüber geredet, sodass wir Kinder dachten, das wäre dasselbe. Also ich habe das erst...
Aber beiden benannt.
Nee, das ist nach Alexander von Humboldt benannt. Das ist ganz sicher, weil seine Statue da steht. Und die ist auch beschriftet. Also und vor dem Klo stand auch seine riesige Statue, die jetzt am Heumarkt in Köln wieder steht und da jetzt verrottet. Also ich dachte einfach, das würde miteinander zusammenhängen. Habe ich fälschlicherweise gedacht.
Wo wir gerade über Alexander von Humboldt sprechen, der war ja durchaus nicht auf Köln beschränkt, sondern ist mal quer durch die ganze Welt gereist. Du auch. Hast schon in Medellin gelebt, in Kolumbien. Du warst mal Leiter einer rechtsmedizinischen Abteilung, glaube ich, in New York. Nee, in Manhattan meine ich, ne? Genau. Warum bist du jetzt wieder in Köln? Warum hat es dich dann doch wieder nach Köln gezogen?
Ja, also in New York, da war ich nicht der Leiter, auch nicht in der Rechtsmedizin. Da war ich einfach nur Kriminalbiologe in der kriminalbiologischen Abteilung und habe da genetische Fingerabdrücke und Insekten auf Leichen und sowas gemacht. Ich sehe das gar nicht so als Zurückkommen. Ich bin ja meistens unterwegs. Also, wie gesagt, ich bin jetzt ja seit Wochen wirklich jetzt ohne Scheiß seit Wochen unterwegs und werde auch noch Wochen unterwegs sein, Corona hin oder her. Und das geht jetzt schon seit 30 Jahren so. Also deswegen sehe ich das eher immer so als Stationen oder heute würdet ihr vielleicht sagen Projekte, ja, oder sowas oder wie auch immer das jetzt gerade heißt. Also man macht halt irgendwas und solange das Spaß macht. In New York war das ein bisschen anstrengend, weil das Problem war, dass die das war eigentlich eine ganz kleine Abteilung. Die haben da Blutgruppen gemacht ursprünglich und vielleicht ein bisschen Sperma und Speichel untersucht oder so. Und dann hat der Giuliani, den kennt ihr wahrscheinlich nur noch als den Bro von Donald Trump. Ja. Der war damals der Bürgermeister. Das war mein Chef in New York. Okay. Und der war eigentlich ein guter Chef, also nicht jetzt für mich oder so, sondern für die Stadt, wenn es jetzt um Verbrechen und Recht und Ordnung geht, ne, also falls dir das wichtig sein sollte. Der hat also dafür gesorgt, dass der Times Square, der hochkriminell war, also wenn du da lang gegangen bist, das war wie in einem Film, ja. Da waren nur so 10-Cent-Buden, wo du nackte Frauen dann angucken konntest konntest illegale Polizeiempfänger kaufen. Also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wie gesagt, zum Glück gibt es jede Menge Fotos und Filme darüber noch. Sonst würde man das... Und so Kinos, so ganz schrottige Scheißkinos. Das war wirklich... Das war unvorstellbar. Und dann hat der Giuliani halt gesagt, okay, wir machen das jetzt über Immobilien. Deswegen versteht er sich auch mit dem Trump. Wir machen das jetzt so, wir machen das attraktiv für Immobilienleute und dann erledigt sich das Problem von selbst, weil die Leute, die nicht genug Geld haben, die werden rausgewaschen. Ne? Also die ganz asoziale Tour. Und das hat auch funktioniert. Jetzt ist ja da nur noch Disney und alles Glitzer, was man heute da sieht. Wenn man, besonders an Times Square kann man es gut sehen. Und Scientology ist auch da. Lustigerweise. Die können sich das auch leisten. Und der hat dann gesagt, okay, Paf, wir weiten jetzt das mit den genetischen Fingerabdrücken mega aus, weil das ist die beste Methode, um halt Sexualdelikte einzudämmen. Weil wenn sich rumspricht, dass wir rauskriegen, wer Sexualdelikte und natürlich Gewaltdelikte begangen hat, dann wird das dazu führen, dass die Leute halt im Knast landen. Das ist ja in den USA so. Da landest du ja sofort im Knast. Und dann ist die Abteilung riesengroß geworden und das war halt ein bisschen anstrengend, weil die Supervisors von den Gruppen, also da wurden auch noch so Kleingruppen gebildet, das waren halt die Leute, die vorher in einem winzig kleinen Labor kauzig ihren Kram gemacht haben und die hatten halt natürlich null Ahnung von riesigen Gruppen, die sie jetzt leiten sollen. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ach nee, also das weiß ich nicht so, ne? Das geht auch anders. Ich hatte ja da schon in Philippinen gearbeitet gehabt und ich glaube auch schon in Vietnam und so. Dann habe ich gesagt, komm ey, also die Welt ist groß und dann kannst du auch unter, sagen wir mal, ein bisschen weniger schrägen Bedingungen arbeiten. Ich würde da jederzeit wieder hingehen, wenn die das halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ach, ich sag's jetzt mal vorsichtig, freundlicher und strukturierter machen würden. Also ich kann das mal so erklären. Die Chefs, die da waren, also der eine zum Beispiel, das ist jetzt nicht, also das ist bekannt, ja, das ist jetzt kein Getratsche. Der hatte zum Beispiel Narkolepsie, so. Und das ist ja eigentlich nicht schlimm. Aber das Problem war, der hat das halt nicht zugegeben. Das heißt, wenn Vorträge waren oder wenn Besprechungen waren, mussten wir immer warten, bis der wieder aufwacht. Also der ist halt sozusagen, der ist halt dann ganz laut schnarchend eingeschlafen. Und wir alle haben dann in die Luft geguckt, bis er wieder aufgewacht ist zum Beispiel. Ne? Und keiner hat sich getraut, das mal anzusprechen, dass man gesagt hat, hör mal, du bist jetzt aber der Chef. Das ist jetzt ungünstig für die Arbeitsabläufe, weil alle 55 Leute gucken jetzt in die Luft. Oder eine andere von den Chefinnen, da gab es also mehrere Direktorinnen, die war halt Mathematikerin. Und die hatte halt wirklich haargenau null Sozialkompetenzen. Ich vielleicht auch, aber ich bin auch nicht Chef. Und das Point, hat dann unglaubliche Schwierigkeiten erzeugt. Nicht so sehr mit mir, mich mochte sie, aber die Leute, die sie nicht so mochte, da war das dann ein bisschen schwieriger. Also so war das einfach. Aber das hat,
glaube ich.
Das ist aber kein Problem. Also wie gesagt, die Welt ist sehr, sehr groß und man kann hingehen, wohin man möchte. Und das ist alles schön.
Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so das Motto, nach dem du lebst. Und ich muss sagen, das wäre für mich echt anstrengend. Also was du so machst da die ganze Zeit. Ist das was, also ein Zitat aus deiner Autobiografie, Mein Leben nach dem Tod ist, du bist, wenn du nicht arbeitest, fährst du zur Arbeit. Das ich sehr, sehr schön finde, weil so habe ich dich auch erlebt jetzt in den letzten Wochen, in denen wir kommuniziert haben, um dieses Interview vorzubereiten. Du hast mir immer Bilder aus irgendwelchen anderen Städten geschickt, was ich auch sehr nett fand, habe ich mich sehr gefreut immer, über die lieben Grüße. Brauchst du das, um glücklich zu sein? Brauchst du dieses auf Achse sein?
Sagen wir mal so, ich mag das sehr gerne. Also es geht auch anders. Es gab ja zwischendurch mal durch die verschiedenen, sagen wir mal, Kontakteinschränkungen oder Lockdowns oder Shutdowns oder je nachdem, was halt gerade war, war ich natürlich auch viel am Schreibtisch. Zwischendurch mal, wenn dann einfach grundsätzlich alles abgesagt wurde und dann alle gesagt haben, nee, komm, lass uns das per Videokonferenz oder sonst wie machen. Das geht schon auch. Ich habe auch mehr als genug zu tun, alleine weil ich sehr viele alte Bücher habe, die ich auch noch oft nicht gelesen habe, also so zoologische Sachen und so, da kommst du halt im normalen Betrieb nicht zu. Aber es wurde dann eigentlich immer mehr Arbeit. Also je mehr ich nicht unterwegs war, umso mehr Arbeit häufte sich im Labor an, weil die Leute gesagt haben, ja, du bist ja jetzt da, jetzt kannst du es ja auch schnell erledigen. Und das ist die Sache, der ich, glaube ich, entfliehe. Je mehr ich unterwegs bin, umso mehr muss ich langfristig planen und dann sieht es auch jeder ein. In der Sekunde, wo die Leute merken, dass ich im Labor bin, bricht halt wirklich eine Avalanche, so eine Schneelawine runter. Und wirklich, das dauert 3-4 Tage und dann können wir uns vor Anfragen nicht mehr retten. Also ich glaube, dass viele Reisen ermöglicht mir langfristige, gut strukturierte Planung, die mir sehr angenehm ist. Ich mag das nicht, dieses ständige Gewimmel und Gepiekse und Gerenne und dieses hysterische Rumgepoke. Mach das jetzt schnell, das kannst du doch jetzt schnell noch reinschieben. Und komm, ja, ist eine Ausnahme, ich weiß, eigentlich willst du das nicht. Es steht auch unter jeder deiner E-Mails, aber kannst du nicht jetzt trotzdem eine Ausnahme machen? So, das treibt mich halt in den Wahnsinn. Und deswegen, vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich gerne viel unterwegs bin.
Es ist eigentlich schade, dass die Gesellschaft so ist, dass wenn man nicht eine Ausrede hat, in Anführungszeichen, die alle einsehen können, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, nicht einfach Nein sagen zu können, weil man es einfach gerade nicht will oder nicht schafft.
Nee, ich sag ja Nein. Also das ist gar nicht so das Problem, sondern es ist eher so, dass das die Menschen lassen sich dann Drucktechniken einfallen, um sozialen Druck auszuüben. Also das beste Beispiel ist eigentlich immer bei Interviews, Büchern und so weiter. Dann sagen die halt, ja, nee, ist kein Problem. Also ich kann mal ein aktuelles Beispiel sagen, das ist jetzt gerade. Also ich mache gerade einen Krimi, ne? Und dann sagt der Verlag, ja, pass auf, lass dir Zeit, wir schreiben das auch in den Vertrag, wir wissen, dass du keine Zeit hast und so weiter. So, auf einmal kommt die Vorschau raus, die Verlagsvorschau, da ist das Buch angekündigt, mit Inhalt, der überhaupt noch nicht geschrieben war, mit Umschlag, mit Kurzangabe, so ein kleiner Text und mit Erscheinungsdatum. Und dann habe ich zu denen gesagt, habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Ich meine, wir haben doch einen schriftlichen Vertrag. Das habe ich gesagt, ja, nee, das mit der Vorschau, das musst du gar nicht ernst nehmen. Das können wir auch verschieben. Aber ich meine, du kannst dir vorstellen, das erzeugt natürlich trotzdem Druck. Ne? Ich meine, dem muss man sich nicht aussetzen, dem Druck, aber der ist in dem Moment einfach da. Also so ist das einfach. Und das machen die Leute mit den Fällen auch. Jeder Fall, verstehe ich auch, den die Leute haben. Dann sagen, ja, aber es ist mein Angehöriger, der verstorben ist. Ne? Und es ist mein Kind, was das liebste Kind der Welt war und was niemals Drogen angefasst hat und was niemals Zank hatte und was immer gut in der Schule war und so weiter. Und dann wollen die das auf das Spielfeld ziehen. Dann sage ich so, mir geht's nicht drum, ob jemand lieb war oder gut in der Schule oder keine Drogen genommen hat. Wir gucken hier Spuren an, Blut, Haare, Insekten und so. Und dann hast du die Diskussion wieder in der Backe. Ne? Das, und wenn du, ja, es ist keine Ausrede mit dem Unterwegssein, überhaupt nicht. Ich mache das gerne, dann habe ich viele Eindrücke, das mag ich auch gerne. Und ich kenne auch auf der ganzen Welt Leute, die kannst du dann auch einfach mal wieder treffen. Also im Labor meine ich jetzt, ne, zum Arbeiten, zum Gemeinsam. Aber das ist eine von vielen Dingen, die es angenehm macht zu reisen.
Ist dieser Krimi das erste fiktive Buch, das du schreibst? Du liest doch eigentlich gar keine Romane.
Nee, ich hasse das. Also Fiction finde ich total ätzend. Aber das werdet ihr sehen oder das wirst du sehen. Ich wollte da eine bestimmte Sache herausstreichen, die du sozusagen auch mal der wissenschaftlich oder kriminalbiologisch nicht interessierten Öffentlichkeit mal ein bisschen reinreiben musst. es geht um diese Problematik mit, dass Menschen halt durch sagen wir mal Destabilisierungsmaßnahmen, die halt weltweit jetzt überall stattfinden, also ne, so Spion gegen Spion, die ganze Welt versucht sich jetzt gegenseitig zu destabilisieren, jetzt wo alles den Bach runtergeht mit dem Klima und so. Und da wollte ich nochmal erklären, dass es ja möglich ist, sich auch mal auf die Tatsachen zu berufen und nicht nur auf die Gefühle und Meinungen und Internetquellen. Und das funktioniert bei Corona zum Beispiel sehr gut. Ja. Da raffen die Leute das. Aber bei diesen anderen ganzen Verschwörungssachen, da klappt das nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, was die Leute am leichtesten wahrnehmen und mögen, sind halt fiktionale Sachen. Und dann bin ich halt über meinen Schatten jetzt mal gesprungen. Hab's mal ausnahmsweise gemacht.
Ich bin sehr gespannt, ich werde es lesen, definitiv. Ja. Ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen darf, aber du bist 51. ich nehme mal an, so mit 65 in Ruhestand ist nicht so dein Ding, oder?
Geht nicht, ne? Also ich bin ja selbstständig. Also die heutzutage kannst du als Selbstständiger keinen Ruhestand finanzieren. Also das gibt, es gibt so ein, also bei den Leuten, die jetzt im Vorstand sitzen, bei irgendwelchen Banken oder so, die haben ja, mhm, sagen wir mal, so 10 Millionen am Konto. Die, das nennt man, da gibt es irgendeinen Begriff für Abschmelzen oder so, ja. Aber du kannst ja, also unsere Kosten sind ja hier so hoch, das kannst du dir im Traum nicht vorstellen. Also ich will das jetzt gar nicht sagen, weil das keiner glauben würde. Aber die monatlichen Kosten hier sind so hoch, dass ich zahle ja alles selber, ne? Sozialversicherung, mhm, Klopapier, alles. Und das kann sich wirklich niemand vorstellen, der nicht in einem selbstständigen Sachverständigenbüro ist, wirklich. Und wir machen schon alles selbst. Also meine Mitarbeiterin und ich und meine Frau, wir machen wirklich alles, aber auch wirklich alles selbst, ne? Ich putze mein Klo selber im Labor und ich trage das Altpapier selber weg und mach den Schredder leer und wirklich, also wir machen alles selbst. Und wenn, ja, sagen wir mal, die einzige Möglichkeit, in eine Art Ruhestand zu gehen, wäre halt in irgendein preiswertes Land zu gehen, weiß ich nicht, in Osteuropa oder so, und dann da die Lebenshaltungskosten auf quasi null zu fahren. Aber anders ist das überhaupt nicht möglich. Also zumal jetzt auch die Mieten ja explodieren, wirklich. Also das geht ja jetzt schon seit 10, 15 oder 20 Jahren so. Aber was jetzt passiert, ist das, was in London und New York auch passiert ist und in ein paar anderen Städten. Also ich könnte gar keine normale Miete mehr bezahlen, wenn das jetzt... Also wenn ich jetzt nicht mehr wie ein Verrückter arbeiten würde, das wäre gar nicht möglich.
Marc van Beneke in so einem schönen alten Schloss in Rumänien könnte ich mir aber gut vorstellen.
Das ist auch auf jeden Fall, das kann auch ganz realistisch passieren. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Gutachten für einen Sachverständigenkollegen, dem ist von der Flut das ganze Labor zugelaufen. Und der hatte das so gemacht, der arbeitet auch allein. Und der hat gesagt, das hat er jetzt nicht gesagt, also das sind jetzt meine Worte, nicht seine, ne? Mhm. Der hat gesagt sozusagen, oder gedacht, die Altersvorsorge ist, dass er von ganz vielen Proben, die er mal im Laufe seines Lebens sachverständig untersucht hat, da hat er die Erbsubstanz aufbewahrt. Und das ist ihm jetzt aber alles von der Flut weggespült worden, ne? Also alles abgesoffen und unbrauchbar geworden. Und der steht jetzt zum Beispiel vor so einem Problem. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass der sich jetzt vielleicht, weil er auch schon was jetzt, also so in dem Alter ist, wo du das nicht mehr komplett neu aufbauen kannst, einfach strukturell, der sucht sich vielleicht jetzt wirklich irgendwo so ein preiswertes Häuschen, wo er dann weiter noch vor sich hin sachverständig wursteln kann. Aber ich denke mal, nochmal das komplette Labor aufziehen, das kriegt er wahrscheinlich unmöglich gestemmt, ne? Weil zum Beispiel, du kannst ja auch Geräte und so weiter, kannst du ja abschreiben, ne? Also finanziell, steuerlich, aber du musst sie trotzdem erstmal bezahlen. Also die meisten Leute denken irgendwie, man würde dann irgendwas geschenkt bekommen oder so, aber ich meine, die meinetwegen jetzt in meinem Fall die Firma Leica oder so, Microsystems, die sagt dann halt auch, ja, ich sag mal ein Beispiel, ich habe ein Mikroskop, das habe ich mal vor 15 Jahren bei denen gekauft, ja, das ist so ein Standalone-Ding mit so einer LED drin, das war damals noch heiße Scheiße, und dann habe ich das neulich eingeschickt, da sollten sie nur so eine normale Wartung machen, die Objektive sauber machen, alles nochmal schön justieren, dann haben die allen Ernstes gesagt, Herr Dr. Beneke, jetzt mal ganz im Ernst, was wollen Sie mit dem alten Ding, kaufen Sie doch ein neues, habe ich gesagt, ja, dann schicken Sie mir mal ein Angebot. Und das war natürlich sofort 25.000 Euro. Und ich so, ich glaube, Sie schätzen mich falsch ein. Also ich bin nicht so wie die Labors, mit denen Sie arbeiten, wo der Steuerzahler oder eine Pharmafirma oder sonst. Aber das ist halt, unsere Klienten haben kein Geld. So, ne? Also, so.
Ja. Ich will noch eine Frage stellen, bevor wir dann gleich mal ein bisschen Musik machen. Sonst kommen wir da nämlich gar nicht zu. Weil wir sprechen jetzt schon super viel über dein Leben, über super viele verschiedene Bereiche. Und die Öffentlichkeit weiß auch super viel über dich. Zum Beispiel, dass deine Frau dich Häschen nennt und sowas. gibt es irgendetwas, was ich dich jetzt fragen könnte, wo du rundheraus sagen würdest, dazu sage ich nichts?
Nö, das finde ich blöd. Also ich arbeite ja mit lauter Leuten, die Geheimnisse haben. Ich war Dienststellen, Menschen, die kriminelle Dinge tun, Menschen, die unschuldig sind und gerade deswegen nichts erzählen, weil sie nämlich in ihrem Privatleben irgendwas machen, was nicht rauskommen soll. Das ist zum Beispiel das Allerverrückteste. Also wir haben wirklich immer wieder Leute, die tatsächlich in der Sache, in der sie angeklagt sind, unschuldig sind, die sich aber schämen für irgendwas anderes, was im Zuge der Ermittlung rauskommen könnte und dann lieber in Kauf nehmen, nichts zu sagen. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich bin nicht so. Also ich finde das total bescheuert. Ich halte auch ständig Vorträge, also wenn mich irgendwelche subkulturellen Vereinigungen einladen oder so, oder sogar der Joy Club, das ist so eine Swinger, der größte Swinger-Plattform Zentraleuropas, Für die mache ich dann auch einen Vortrag, wie man sich beim Sex nicht umbringt, weil sonst keiner mit denen darüber reden will. Also mir ist das völlig egal oder weiß ich nicht. Also solange es den Tatsachen entspricht, kannst du mit mir über alles reden. Mhm. Ich sehe keinen Sinn da drin, irgendwas zu verheimlichen. Ich denke, das gibt nur Ärger, Missverständnisse und Vermutungen und Unsinn.
Dann mache ich jetzt hier das zweite Fragendokument auf mit den bösen Fragen. Nein.
Wir machen jetzt ein bisschen, kein Problem.
Wir machen jetzt ein bisschen Musik, würde ich sagen. Du hast Musik mitgebracht. Da reden wir gleich auch noch drüber. Wir hören sie erstmal. Und zwar ist das der Master-Song von deiner eigenen We Wanted Darker EP, ein Tribute an Leonard Cohen. Und zwar mit dem Remix von Patenbrigade Wolf. Das hören wir jetzt hier bei Echo. Gleich sind wir wieder da. Marc Benecke und Bianca Stücker mit dem Master-Song im Remix von Patenbrigade Wolf, hier bei Echo auf Köln Campus. Mein Name ist Tom Täufer und mir zugeschaltet ist der Macher dieses Stücks, das ihr gerade gehört habt, Marc Benecke. Sag mal, hast du die Musik dafür selber geschrieben?
Ja, also Macher ist wirklich zu viel gesagt. Die Bianca ist das musikalische Gehirn dahinter. Die kann alle möglichen Instrumente spielen. Auch eine Nückelharpa, von der ich noch nie was gehört habe. Ein Hackbrett, alle möglichen Flöten, die ich auch noch nie gesehen habe. Und die hat das umarrangiert. Also das stammt von Leonard Cohen und ist ein sehr, sagen wir mal, aus heutiger Sicht sehr altes Lied. Das hatte damals, glaube ich, 50. Geburtstag oder so, als wir das da letztes Jahr rausgebracht haben. Oder 55. oder irgendwas Rundes. Und wir dachten einfach, also ich habe Leonard Cohen noch gesehen, als er noch lebte, aufgetreten ist. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist irgendwie vergessen. Das ist eigentlich der Vater aller Gothics und Gruftis und Emos und sonstigen Bewegungen, die da so in dem Umfeld entstanden sind. Und der ist komplett vergessen irgendwie, weil den nur noch so die älteren Leute kennen. Also bei dem Konzert waren auch nur alte Leute. Also ich glaube, ich war echt der Jüngste da. Und dann dachte ich mir so, fragst du mal die Bianca, weil die immer mit mir zusammen singen will und Videos machen will. Wobei das Video dazu, da was wir im KitKat Club in Berlin gemacht haben, da wollte sie dann doch nicht dabei sein. Das wurde ihr dann doch zu heiß. Aber die Patenbrigade, die ist auch musikalisch halt auf Zack extrem und die haben das dann gemacht. Also ich bin da sozusagen nur der Korken auf dem Meer, auf dem musikalischen Meer, das die da ausbreiten.
Der Namenspate quasi, das Projekt.
Nee, das nicht. Das war schon meine Idee, aber ich habe halt keine Ahnung von den musikalischen Dingen und das lasse ich dann die Musikerinnen und Musiker einfach machen. Also ich bin, wie soll ich sagen, ich bin am Anfang der so ein bisschen der Zündfunke ist und dann hinterher der immer so im passenden Moment eine kleine Idee raushaut und in 90% der Fälle ist die Idee scheiße und in 10% der Fälle ist sie gut. So musst du dir das vorstellen.
Wie ist das denn? Ich weiß, dass du zum Beispiel Atemgeräusche und sowas nicht magst. Hörst du nebenbei irgendwie Musik, wenn du arbeitest? Oder hörst du grundsätzlich Musik?
Ja, also ich habe jetzt während der ganzen Corona-Zeit habe ich Swing gehört. Ich habe so zum Glück, kenne ich jemanden, der alte Radios aus der Swing-Zeit. Als auf dem Flohmarkt würde man sagen, sozusagen, ne, wenn es noch Flohmärkte gäbe, also der kauft die halt irgendwo, restauriert die, baut dann Bluetooth-Empfänger rein und dann kannst du Swing hören halt die ganze Zeit. Also ich habe jetzt während der gesamten Zeit Swing gehört oder ansonsten höre ich halt Psytrance. Also das Swing finde ich ganz gut, weil das so aus der Zeit fällt, das lenkt mich nicht ab, weil das passt zu nichts, was ich da mache. Also das ist fremd und bildet dann so einen fremden Klangteppich wie so Naturgeräusche oder so, ne, weil die Musik, die ist auch durch diese alten Radios natürlich, hört die sich auch entsprechend merkwürdig an. Da fehlt natürlich die Bässe und die Höhen und so. Und Psytrance, das höre ich dann meistens auf so einer vernünftigen Minibox, auf so einer vernünftigen Bluetooth-Box, aber das ist halt auch ganz weit weg und wummert nur so. Aber am liebsten wäre es mir, wenn es komplett leise wäre, aber das ist halt im Alltag nicht so. Ne? Also wir sind über eine Holzhandlung hier im Labor, dann hast du halt die Geräusche und ich mag eigentlich nur Naturgeräusche und dann ist das so der Kompromiss Swing oder Psytrance.
Hast du ein aktuelles Lieblingslied gerade?
Nö, habe ich eigentlich nicht, habe ich nie. Also ich höre, also was wahrscheinlich jetzt besonders kauzig wirkt, also ich höre seit den 90ern immer drei Platten von Pulp, das war so eine Britpop-Band. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner mit mir selbst. Wenn ich gar nichts mehr weiß, dann höre ich die. Aber ansonsten, Also ich habe natürlich immer mal wieder Lieblingslieder oder so, aber wie gesagt, ich höre eh fast nur Swing und Psytrance und da gibt es eigentlich kein Lieblingslied. Das passt nicht zu den Musikrichtungen dazu. Also was ich zum Beispiel während Corona sehr geil fand, war We Will Meet Again von Vera Lynn. Das ist natürlich total abgespaced. Also die hat das natürlich im Krieg eigentlich gesungen, dass man das halt man seine Familie vielleicht wieder sieht, hoffentlich, oder auch das ganze Land sich sozusagen wieder sieht als Land. Und das fand ich schon echt eindrucksvoll. Also als hier dann der totale bleierne Nebelvorhang hier coronamäßig runtergegangen ist zwischendurch mal, das fand ich dann sehr eindrucksvoll zu sehen, dass das jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte passiert, dass Menschen aus den verschiedensten Gründen einfach total lange Kontaktbeschränkungen haben. Nämlich dadurch, dass sie im Krieg sind oder einfach die ganzen Infrastrukturen zusammenbrechen und so. Also oder sie im Konzentrationslager sitzen oder weißt du, solche Sachen. Das fand ich schon sehr krass, weil sie hat das später dann auch noch gesungen, als sie schon Dame Vera Lynn war, also die Dame, also so eine Art Adelstitel. Ne?
Geadelt.
Und ja. Das fand ich schon krass. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, die Leute stellen sich hier echt an mit Corona. Ne? Also wenn ich da in irgendeinem Graben im KZ oder unter einer Front liege, glaube ich, habe ich größere Probleme, als dass das Klopapier mir gerade ausgeht. Ne?
Klar, oje. Ich habe tatsächlich, es ist so, ich habe dazu gar nichts zu sagen, es ist einfach nur, ich stimme dir da total zu. Ich habe mich noch an dem Radio so aufgehangen. Ich habe nämlich auch eins hier, als jemand, der auch Radio macht, das aus den, ich glaube, Ende 50er und Anfang 60er kommt. Deswegen weiß ich, was du mit diesem Sound meinst. Diese alten Transistorradios haben natürlich noch diesen wunderbar vollen Sound, den man heute gar nicht mehr so wertschätzt, teilweise zumindest. Ich mache jetzt einfach einen krassen Themensprung, weil ich die ganze Zeit hier auf deine irische Spirale auf deinem Hals gucke, weil ich mit dir auch unbedingt noch über Tattoos reden möchte. Was ist denn das letzte Tattoo, was du dir hast stechen lassen, was dazugekommen ist?
Tja, wenn ich das mal wüsste. Also eins der letzten war Captain Haddock, weil es wird ja die Farbe Blau wird ja jetzt verboten und Grün ist ab 1. Januar darf man die eigentlich nicht mehr benutzen, glaube ich. Und da war ich auch gerade auf der Konferenz vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Da haben wir also ein schön blaues Tattoo dann gestochen. Dann wollen dann wollen wir jetzt noch ein blaues machen. Da habe ich aber vergessen, da haben wir uns irgendwas rausgesucht, was halt möglichst viel Blau drin hat. Einfach aus Scheiße so. Ansonsten in Amsterdam habe ich nochmal, aber das ist schon das länger her, bei Tattoo Peter, da wo auch die Spirale herstammt vom Hals. Das ist eins der ersten legalen Studios im Amsterdamer Rotlicht- und Hafenviertel. Mhm. Da habe ich mir so ein Engel mit Leuchtturm, das ist meine Frau, die Ines, das haben die da gestochen. Aber ich mache so viele. Also wenn mir gerade was einfällt, mache ich das einfach. Also meinetwegen, wenn ich in irgendeiner Stadt bin. Ach so, ich sehe gerade hier auf meinem Finger, habe ich so ein handgepoktes Ding. Das war mal so, vor 3 Jahren war das ein ganz heißes Ding, so witchy, irgendwie so erfundene magische Zeichen. Da habe ich mir auch eins auf den Daumen stechen lassen von Hand bei einer Tattoo-Convention. Also ich habe keine Ahnung, was das letzte... Ah, doch, jetzt weiß ich's. Auf meinen Fingern. Nee, stimmt auch nicht. Nee, das war auch nicht das letzte. Vorne auf meinen Fingern wollte ich gerade sagen, aber das stimmt auch nicht. Ich habe es vergessen. Ah, doch, jetzt weiß ich's. Die 3 Punkte in meinem Gesicht. Da saß man in Köln am Neumarkt bei Taschen. Da war Henk Schiffmacher da aus Amsterdam. Eigentlich ein sehr grumpy und schlecht gelaunter alter Mann. Und dann hatte ich vorher mit den Leuten von Taschen geredet und habe gesagt, ich habe aber die Rezension für sein Buch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, so eine einseitige Rezension geschrieben. Vielleicht hat er mich dann jetzt lieb. Ich hatte schon ein Tattoo von ihm, das wusste er aber nicht. Das war so von seiner Wand, so ein Jailbait, klassisches Tattoo. Und dann haben die gesagt, okay, wir können es ja mal versuchen. Und dann haben sie erstmal seine Frau weich gelabert beim Mittagessen. Und bis nachmittags war er dann weich gelabert und dann bin ich hin und habe gesagt, komm, mach irgendwas in mein Gesicht. Und dann hat das gemacht. Fertig, ja.
Was würdest du jemandem empfehlen, wie zum Beispiel mir, der noch untätowiert ist, aber darüber nachdenkt, sich was stechen zu lassen?
Mach, wozu du gerade Bock hast.
Okay.
Ja, und wenn du keinen Bock hast, dann lass es, ja.
Es gibt eine Geschichte, auf die ich gestoßen bin während meiner Recherche, die mich unfassbar interessiert, weil du dazu ausnahmsweise nichts geschrieben hast. Und zwar steht auf deiner Webseite, dass das Pony Butterblume, ein Motiv, was du auf deinem rechten Oberschenkel hast, von der lieben Sarah Burini, oder Laburini, man kennt sie auf Twitter, dir mal das Leben gerettet hat. Was, warum, wie, was?
Ja, das ist nicht das tätowierte Pony. Also die Sarah hat schon sehr früh ist sie mit Webcomics ins Netz gegangen. Also da war sie sehr früh dabei und hat deswegen auch das gemacht, was jetzt viele Comic-Künstlerinnen und Künstler machen. Hat auch ein bisschen Webmarketing gemacht und hat dann zum Beispiel, was eine sensationelle Idee ist, hat eine ihrer Comicfiguren als Stofffigur herstellen lassen. Also Plüsch würde ich es nicht nennen, aber natürlich als weiche Figur. Und die sieht wirklich haargenau wie im Comic aus. Also das ist nicht so wie bei Wish bestellt, ne, dann so mit schiefen Augen und so wie, wow, mega scheiße, sondern richtig gut. Also wirklich perfekt sogar. Und dann habe ich da eins ergattert von. Und da ging es mir mal wirklich besonders scheiße in dem Moment. Und da hatte sich die Finsternis sehr stark zugezogen. Und dann stand dieses Pony noch da. Und dann habe ich das Pony so angeguckt. Und dann ist mir eingefallen, wie viel Quatsch wir schon gemacht haben, die Burini und ich. Und sozusagen, was das Pony da auch erlebt. Also die Geschichten sind früher sehr melancholisch gewesen, häufig von der Sarah. Und dann dachte ich mir so, komm ey, lass das Pony weiter reiten. Und so sind wir dann gemeinsam weitergeritten. Und dann habe ich die Geschichte online gestellt. Nicht deswegen, sondern aus einem anderen Grund, weil ich dachte mir so, das ist doch jetzt eigentlich schon fast so eine märchenhafte Geschichte. Und habe dann geschrieben, wer das Pony haben möchte und dass das so Zauberkräfte hat und einem aus den tiefsten Tiefen rausziehen kann. Und dann hat das jemand ersteigert. Und dann habe ich die Person später, ich glaube, bei einer Veranstaltung getroffen oder die hat mir geschrieben oder irgendwie so. Und ich glaube, die war bei einer Veranstaltung und hat das erzählt und hat gesagt, das Pony hat ja auch geholfen. Sie hatte auch mal eine extreme Scheißzeit. Und dann hat sie sich daran erinnert, dass das mir geholfen hat und so ist das weitergegangen und das ist also scheinbar wirklich ein Zauberpony und wer weiß, wo es jetzt gerade ist und wem es jetzt gerade aus der Scheiße hilft. Also ist wirklich eine zauberhafte Sache, das mal live zu erleben, dass solche Märchendinge tatsächlich mal passieren können.
Es ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Also liebe Grüße an Sarah Burini an dieser Stelle und an das kleine Pony Butterblume. Das ist das hoffentlich jetzt gerade irgendwo in der Welt, die man glücklich macht. Das
ja, davon bin ich überzeugt, ja.
Aber grundsätzlich haben ja Zeichnungen und vor allen Dingen Comics einen wichtigen Anteil in deinem Leben. Du hast ja auf dem Rücken auch das Logo vom Verein der Kölner Donaldisten. Was ich ganz bezaubernd finde auch, weil ich auch selber großer LTB-Fan bin und vor allem von Entenhausen. Wie bist du Donaldist geworden?
Donaldist bin ich als Kind geworden, wie eigentlich die meisten. Also ich bin ja eher einer der Jüngeren sozusagen. Das ist ja etwas, was jetzt halt vorwiegend grauhaarige Männer und Frauen machen, diesen wissenschaftlichen Sport sozusagen. Entenhausen dazu untersuchen, die LTBs, die lustigen Taschenbücher, zählen nicht zum Kanon, also die werden nicht gezählt, weil die nicht es gibt nur eine einzige Karl-Barks-Geschichte in den lustigen Taschenbüchern, ja, und deswegen werden also nur Geschichten, die von Karl Barks berichtet wurden, Berichte nennt man die deswegen auch, und von Erika Fuchs getextet wurden, werden da genommen, und als Kind hatte ich das Glück, da war ich in Kur zweimal, weil ich immer Husten hatte. Und da hat mir meine Mutter dann immer was in den Koffer reingepackt und obendrauf lag dann bei einer Kur, da war ich so 6 oder so, ja, oder 8 oder irgendwie so, da lag dann so eine Ausgabe mit Disney-Comics und damals da wusste man noch nicht, wie die Zeichner hießen, das war bei Disney noch nicht, das hat man nicht gemacht, war immer nur Walt Disney war der Zeichner angeblich. Und die Geschichten waren ganz merkwürdig. Die waren, wie sich später rausstellte, also viel später, Jahrzehnte später, die vorne waren welche von Altalia Ferro drin oder von Floyd Gottfriedson. Das sind die zwei anderen sehr berühmten Zeichner, die aber noch sowas machen, was heute so aus, wenn man die heute sieht, denkt man so, oh wow, das ist aber jetzt irgendwie 100 Jahre alt oder so. Also das wirkt ganz fremd. Waren aber strukturell sehr, sehr gut und ich fand die Zeichnungen auch super. Und dann waren eben auch Barks-Geschichten drin, die Nordpolfahrt, was eine super Story ist und so eine Spionagegeschichte mit so einer verführerischen Agentin. Karl Barks durfte natürlich keine weiblichen Formen oder irgendwas Sexuelles zeichnen, aber das ist die einzige Geschichte, wo er mal so ein bisschen andeutungsweise das reingeschleust hat. Man weiß nicht, warum die Enten die sexy finden, aber und Kinder verstehen das natürlich sowieso nicht. Ich habe das auch nicht verstanden, aber ich habe ja gemerkt, da ist irgendwas Geheimnisvolles mit der los. Und die ist auch Agentin natürlich. Und das fand ich einfach toll. Und so bin ich da reingeschlittert. Ich habe dann immer nach diesem Zeichner Ausschau gehalten. Und den kann man eigentlich relativ leicht erkennen, wenn du so ein bisschen bildlich Sachen dir anschaust. Also ich mikroskopiere ja auch viel und so. Bei uns geht es ja um Formen und Stile, wenn du so willst. Und Als ich das dann entdeckt habe, dass das Karl Barks ist, war der Schritt dann nicht mehr ganz so weit. Also ein Freund hat dann gesagt, hör mal, da gibt es die Donaldisten. Dann habe ich mit denen kurz konferiert, bin da Mitglied geworden mit dem Dulle-Test. Da muss man einen Test machen, der eben in Entenhausen auch durchgeführt wird. Und so war ich dann da jahrelang Mitglied. Jetzt bin ich nur noch korrespondierendes Mitglied sozusagen und berichte manchmal Dinge, die mir so auffallen. Aber ich war da sehr, sehr lange. Ich habe auch eine lange Interviewserie, die im Netz ist, mit Leuten, die nicht ganz donaldisiert sind. Könnt ihr mal gucken. Nicht ganz donaldisierte Menschen oder so heißt die. Oder nicht ganz donaldisierte Donaldisten oder so. Und habe da auch sehr viel publiziert. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Meine letzte Veröffentlichung ist sogar im Donaldisten gewesen. Also der Donaldist, das ist die Fachzeitschrift. Da habe ich in einer kaum lesbaren Vergrößerung von einem Comic, was Donald Duck liest, haben wir drüber gerätselt, was das heißen könnte. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, das könnte ein Scherz von Karl Barks gewesen sein, dass da Far Out steht, weil der hat sich sehr lustig gemacht über so langhaarige Hippies und Schluffis und Menschen, die kein, wie soll ich sagen, militärisches Rückgrat haben, was er selber auch nicht hatte, ne? Aber er hat das in den Comics, hat er da immer Witze drüber gemacht. Und Far Out war so ein Spruch von den bekifften Hippies, wenn die gerade ein bisschen zu viel geraucht hatten, so wie, wow, Alter, Far Out. Ne? Kennt man vielleicht noch von so ein bisschen so Big Lebowski-mäßig, das ist auch so ein Film, der kifft auch immer. Und solche Sachen mache ich dann noch. Also ich bin dann jetzt mehr so der Spurenkundler und nicht so wie die anderen, dass ich mich mit dem großen Wurf beschäftige, also dem Klima in Entenhausen, der Radioaktivität in Entenhausen, Planetenkonstellationen in Entenhausen, das machen nun die anderen.
Ich finde das fantastisch, wie viel Liebe ins Detail da reingesteckt wird. Ich habe witzigerweise tatsächlich die Frage nach einem Aufnahmetest sogar hier stehen gehabt. Hast du eine Lieblingsfigur aus Entenhausen?
Nee, eigentlich nicht. Es gibt Figuren, die haben in der Wirklichkeit manchmal eine lustige Wendung bekommen. Zum Beispiel Gundel Gaukelei, also Magica Dispel, ne, eigentlich Magica Dispel. Aber wir benutzen natürlich nur die deutschen Überlieferungen. Und das ist eigentlich eine Figur, die ist sehr übersehen im Donaldismus. Also die wird eigentlich überhaupt nicht groß untersucht und angeguckt. Und da hatte dann eine von den jüngeren Donaldistinnen, die also auch, das war ungewöhnlich, weil eigentlich junge Frauen tauchen eigentlich nicht auf. Es ist also eher was für ältere Männer und manchmal auch Frauen. Und die fand Gundel Gaukelei sehr gut. Und da hat sich dann eine lustige Geschichte draus entspannt. Ist das eine der Figuren, die mir besonders aufgefallen ist, weil die sehr übersehen war, andererseits aber eigentlich auch jeder kennt. Also auch Leute, die sich gar nicht für Entenhausen interessieren und dann gleichzeitig in der Wirklichkeit eine lustige Wendung oder eine verrückte Wendung bekommen hat. Also deswegen, also es ist nicht meine Lieblingsfigur, überhaupt nicht, aber das ist eine, die mir besonders jetzt im Gedächtnis im Donaldismus geblieben ist.
Freut mich sehr, dass du sie ansprichst, weil ich habe tatsächlich, also teaser jetzt schon mal so ein bisschen an, wir werden gleich noch ein kleines Spiel spielen, das ich vorbereitet habe und da wird Gundel Gaukelei nochmal vorkommen. Deswegen freut mich das sehr, dass du sie jetzt quasi schon eingebracht hast. Du liest aber ja nicht nur Entenhausen-Comics oder Karl Barks-Comics, sondern auch ganz grundsätzlich gerne bebilderte Geschichten. Hast du aktuell einen Lieblingscomic?
Also Lieblingscomic ist schwierig. Ich kann nur sagen, welche ich gerade, also ich gebe dir dann immer weiter. Also ich habe der Kölner Stadtbibliothek, da steht ja meine Gesamtausgabe gebunden von Karl Barks. Also die steht bei Weltliteratur, haben sie die netterweise einsortiert, also bei Bertolt Brecht und so. Da steht Karl Barks.
Das finde ich vernünftig.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Ein Hoch auf die sehr gute Stadtbibliothek Köln. Dann habe ich der Nationalbibliothek preußischen Staatsbesitzes, habe ich gerade übereignet, Gladstone, also US-amerikanische Heftchen von Donald Duck, eine große Sammlung, weil die neuerdings jetzt auch, wenn es geht, Komplettsammlungen von Comics neuerdings annehmen, also manchmal in Ausnahmefällen, wenn die sehr gut sind. Und die Gesamtsammlung von The Boys, das läuft auch als Serie mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Genau, da kommt hoffentlich bald Staffel 3 raus. Das ist eigentlich die Serie, die wie Watchmen eigentlich alles geändert hat, wurde aber gar nicht so wahrgenommen in der Comicwelt, komischerweise. Und galt auch wie Watchmen und V wie Vendetta eigentlich als unverfilmbar, ist aber dann eben doch passiert. Die Netflix-Serie oder Amazon oder was auch immer es ist, die ist richtig, richtig geil. Also die ist unfassbar gut. Das ist die einzige Serie, glaube ich, die ich zweimal im Leben geguckt habe. Und Die habe ich auch der Staatsbibliothek preußischer Nationalbesitz da in oder Kulturbesitz oder wie das heißt in Berlin gibt. Also die drei würde ich jetzt mal hervorheben, nicht weil es meine Lieblingscomics sind, sondern weil ich es geschafft habe, die sozusagen in den, wie soll ich das nennen, in den großbürgerlichen Literaturkanon zu überführen. Also deswegen würde ich die drei mal nennen.
Sehr, sehr gut. Angenommen, es gäbe ein Comic-Heft, das geplant wird, über den Superhelden Dr. Made. Was wäre seine Superkraft?
Also es ist so, dass wenn das Comiczeichner und Zeichnerinnen machen, das gibt's immer mal wieder, ne, dann machen die meistens irgendwas, dass es ekelig ist. Also zum Beispiel einer ist, der ist bestimmt auch im Netz leicht zu finden, keine Ahnung, der männliche Freund, das ist jetzt aber der Comiczeichner selber, wird von seiner Freundin mitgenommen zu so einem kriminalbiologischen Vortrag und findet es dann einfach mega ekelig und hätte sich das nicht so vorstellen können. Also meistens ist das so der Dreh. Dann bei Tod aber lustig, der Micha, der macht immer so, das sind aber keine kompletten Comics, das sind dann einzelne, der macht super Gags, kann man auch leicht googeln, wo ich dann meinetwegen einbetoniert bin, also meine Füße sind einbetoniert und dann macht die Mafia, will mich da versenken und dann halte ich denen halt einen Vortrag über Wasserleichen und dann sagen die, er weiß zu viel oder so, also so ein bisschen doppelbödiger Trick, Gag. Von Micha gibt's also auch sehr schöne Sachen, Michael Holtschulte, aber wenn das so ein richtiger Comic wäre, weil, also ich würde da niemals Vorgaben machen, das können die Künstler, Künstlerinnen machen, was sie wollen. Also ist mir auch egal, ob es stimmt
oder nicht. Wenn du dir was aussuchen dürftest, sag mal, du wärst Dr. Made.
Ja, genau. Also das wäre, also am ehesten wäre das, was hier im Labor abgeht. Also die Tina zum Beispiel, die im Hintergrund auch immer die ganze Zeit hier klappert, ich weiß nicht, ob man das hört. Und ich, wir machen halt hier so ein Sherlock Holmes und Watson-Ding und sind eigentlich streng genommen total sachlich und auf Tatsachen eigentlich immer nur konzentriert. Aber ich glaube, wir merken das selber gar nicht. Das merken wir eigentlich immer nur, wenn andere Leute das komisch finden. Also das wäre, glaube ich, der lustige Bruch in einem Comic sozusagen. Dass irgendwas total Verrücktes, Wildes, Schräges, Abgründiges ankommt und wir das dann auf die Tatsachen herunterbrechen. Da könnte man sicher was Komisches draus machen. Das ist ja auch passiert, zum Beispiel bei Dr. House, das ist ja eigentlich eine Sherlock Holmes, also an Sherlock Holmes angelehnt. Genau da wird das ja gemacht, ne? Dass dann immer das Tatsächliche zur Lösung führt und alle anderen am Rad drehen. Also sowas wäre das wahrscheinlicher.
Ich kann das irgendwie voll sehen, so eine wissenschaftsbasierte Noir-Geschichte, irgendwie sowas. Wo ich auch gerade hier, du sitzt ja gerade in deinem Labor und ich gucke so auf deine schönen Apothekerschränke quasi da so im Hintergrund. Du hast ein Halloween-Album veröffentlicht jetzt gerade dieses Jahr, letzten Monat, zu Halloween offensichtlich im Oktober, wo unter anderem auch der Song The Spooky Laboratory of Dr. Mark van Beneke drin ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Du hast mir gesagt, es gibt eine Geschichte zu diesem Halloween-Album.
Nee, also die, ja klar, also die Geschichte ist, dass der Rap, also Sommerfilmmusik heißt er eigentlich, wir haben die ganze Zeit so Musik gemacht, die man so im Hintergrund mal laufen lassen könnte, wenn ich eine Veranstaltung habe oder sowas. Da haben wir so hin und her getüftelt und der liebt das also, solche Klangteppiche zu basteln, also Filmmusik halt sozusagen. Habe ich gesagt, das soll aber nicht so dramatisch sein und dies und das. Und das war der Fehler. Und als ich dann dramatisch gesagt hatte, hat er sich wahrscheinlich gedacht, oh, jetzt will ich aber was Dramatisches mit Forensik und Laboren und so machen. Und das versank dann aber, weil er hat dann mit unfassbarer Arbeit, auch alles 2020, 2021, hat er so Drohnenaufnahmen von der ganzen Natur, sowohl wie sie gut aussieht und wie sie halt zerstört aussieht, gemacht, hat darunter eine Filmmusik gelegt und da bin ich der Sprecher dafür. Das heißt Glassworld. Und dieser Film Glassworld, dessen offizielle Premiere in Berlin jetzt im Dezember ist, das ziehen wir auf jeden Fall durch, egal wie viel Lockdown oder sonst was ist. Notfalls ist nur ein Gast im Raum, aber die Premiere findet jedenfalls in Berlin statt. Und da kam er dann auf die Idee zu Halloween dann einfach noch zusätzlich was zu machen, was jetzt eben ein bisschen spookiger ist, weil es sollte ja für diesen Naturfilm, sollte das nicht so spooky sein. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach's halt einfach, ne, so viel du willst. Und währenddessen hat dieser Film Glassworld, der eben jetzt gerade undramatisch und nicht spektakulär sein sollte, hat jetzt überall auf der Welt, das ist mir auch noch nie passiert, das ist das erste Mal im Leben passiert, so viele Preise abgeräumt, wie ich wusste gar nicht, dass es diese Preise gibt. Also auf der ganzen Welt gibt es also so Filmfestivals und da hat er überall, also ich glaube mittlerweile sind wir bei Preis Nummer 20 oder so.
Hui.
Hat er also diese Vorführungspreise abgeräumt. Und dadurch wurde der Rap, also der Raphael Sommer, der Komponist, immer weiter angestachelt und hat sich jetzt in diese Halloween-Sache so mörderisch reingekniet, weil er also immer so viel positives Feedback bekommen hat. Und das ist jetzt eigentlich die Geschichte davon. Also das ist jetzt eigentlich die Geschichte des kompletten Soundtrack-Exzesses, was also das Jahr 2020 und 2021 hier unerwartet begleitet hat. Da hätte ich auch niemals dran gedacht, dass das mal eine Rolle spielt. Also so ist das alles ineinander geflossen.
Hauptsache, man hat was zu tun während Corona, ne? Ich meine, du hast immer zu tun.
Ja, nee, das war wirklich noch oben drauf. Also das war sozusagen die Kirsche auf der Sahne, auf dem Eis, auf der Waffel.
Ich glaube, wir hören das jetzt einfach mal an, wie das so klingt, so preisgekrönter Klangteppich.
Nee, das ist noch nicht preisgekrönt. Das ist das Halloween-Ding, das ist nur unser persönlicher Quatsch.
Ich weiß. Aber der Macher zumindest so.
Ja.
The Spooky Laboratory of Dr. Mark van Beneke. Und genau darin sehen wir uns prinzipiell auch gleich wieder hier bei Echo. Der Herr der Insekten, Dr. Made, Dr. Mark von Beneke war das, der uns gerade mitgenommen hat in sein gruseliges Labor. Und genau da habe ich ihn heute auch erwischt, denn er ist jetzt hier bei mir bei Echo auf Köln Campus. Schön, dass du immer noch da bist, Marc.
Ja, schön, dass du die Sendung so hervorragend vorbereitet hast. Wirklich. Das ist selten, wirklich, ohne Scheiß.
Du hast mich darum gebeten. Wir haben da vorher drüber gesprochen. Du hast gesagt, mach das originell. Stell mir Fragen, die mir nicht schon 20 Mal vorher gestellt wurden. Und ich habe mir Mühe gegeben.
Ja, aber ich bitte das eigentlich häufig. Aber du bist einer der wenigen, die der Bitte folgen. Also vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt auch angefangen, dein Hörbuch zu hören und werde das jetzt auch noch weiterhören und so. Aber mir ist gerade was aufgefallen während des Interviews. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend. Und zwar, du bist ja ein Mensch der Wissenschaft, ein Mensch der Messungen. Und mir ist aufgefallen, dass du gerade bewusst Scheißzeit gesagt hast, dass du eine Scheißzeit hattest und nicht gesagt hast, dass du zum Beispiel Depressionen hattest. Vermeidest du solche Diagnosen absichtlich?
Nö, also wenn die hilfreich sind, die Diagnosen, dann habe ich da kein Problem mit. Es gibt aber Sachen, die sind nicht immer hilfreich. Zum Beispiel arbeite ich mit hochsensiblen Menschen und Autisten. Mhm. Und da ist das so, dass die Diagnose nicht unbedingt was hilft. Ich war zum Beispiel gerade jetzt bei einer Gerichtsverhandlung vor ein paar Tagen, da geht es um ein Kind, was halt nicht zur Schule gehen möchte. Das ist diagnostiziert frühkindlich autistisch. Sehr viele Autisten und Autistinnen haben auch Hochempfindlichkeit. Das muss nicht zusammenfallen. Das fällt aber fast immer zusammen bei Autismus. Aber Hochempfindlichkeit kann auch ohne Autismus auftreten. Ne? Also da muss man immer vorsichtig sein. Und es sind auch nicht alle Autisten und Autistinnen super intelligent oder so. Also ne, das muss man schön. So, jedenfalls. Und da war das Problem, dass jetzt die Schulverwaltung sagt, der Schulrat war auch da bei der Verhandlung, in dem Familiengericht, da sagt er, ja, okay, aber wir sind gesetzlich verpflichtet, die Kinder in die Schule einzugliedern, und zwar in die Schule, die halt da ist. Wir können jetzt nicht einzelne Schulen für jede seelische Besonderheit erschaffen. Und deswegen gehe ich lieber den Ansatz und sage mir, okay, selbst egal, ob die Leute diagnostiziert sind oder nicht, zum Beispiel Depressionen, man kann ja trotzdem versuchen, da irgendwas draus zu machen, weil gerade bei Depressionen ist das Problem, die können als Komorbidität auftreten. Also es gibt so viele Begleiterscheinungen in deinem Leben, wo du entweder vorübergehende oder dann echte klinische oder sonstige Depressionen entwickeln kannst. Oder eben auch welche, die durch sehr frühe Kindheitseinflüsse entstehen, dass die Diagnose häufig überhaupt nicht hilft, sondern dass, also die hilft dann schon, wenn du Medikamente brauchst oder so. Aber sagen wir mal, für die Herausforderungen, die sich im Alltag häufig stellen, hilft es oft nicht, sondern da hilft es eher zu sagen, okay, ich versuche jetzt eine Schule zu finden, die geeignet ist und die jetzt gar nicht fragt, wie die Diagnose heißt, also wie der Name von der Diagnose ist, sondern wie kann ich mich jetzt einfach auf die Schülerinnen und Schüler einstellen. Dass ich da oft denke, der Name ist häufig oder die Diagnose ist häufig gar nicht so wichtig, wie man denkt. Außer, wie gesagt, du brauchst Medikamente oder Spezialtherapien. Mhm. Aber die meisten Leute brauchen das gar nicht. Die brauchen eigentlich wirklich nur Verständnis und eine Umgebung, in der sie so sein können, wie sie sein wollen. Und die funktionieren dann auch sehr gut. Also zum Beispiel bei diesen ganzen nerdigen Sachen, also bei Autismus hast du ja häufig so Spezialbegabungen. Die sind dann hinterher auch gesellschaftlich, wenn man das so als Maßstab mal nehmen will, total wertvoll. Also die erzeugen total viel Geld und können total viel gut programmieren und können in der Firma die Leute sein, die das unlösbare Problem lösen. Man muss sie aber erstmal lassen. Du musst sie sich erstmal entwickeln lassen und nicht in irgendein System reinpressen. Und bei Depressionen ist das halt echt auch so. Und, ich kenne zum Beispiel wirklich sehr, sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen. Und ich glaube, keiner und keine von denen hätte nicht die klinische Diagnose Depression. Ich glaube, das hätte jeder und jeder von denen. Nur, ja. Who cares? Also, ja. die haben einen Weg gefunden, wie sie damit umgehen können, und haben die Diagnose häufig auch gar nicht. Und damit ist das Problem gelöst. Weißt du, also dann kannst du auf das Label verzichten. Und ich arbeite lieber so in diesem Bereich, wie können wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und das Problem so lösen, dass alle damit gut klarkommen. Deswegen, wenn aber das Label oder die Diagnose was hilft, dann unterstütze ich das natürlich auch. Das ist was anderes, ne? Aber ich denke mal, in dem Umfeld, in dem ich mich so normalerweise aufhalte, führt das keinen Millimeter weiter. Also gerade bei den Künstlern und Künstlerinnen, was soll's? Die Menschen wollen darin irgendwas sehen, was die Welt in einem anderen Licht darstellen lässt oder wollen sich begeistern für eine Musik oder ein Gemälde oder jetzt war ich gerade bei so einer super krassen digitalen Ausstellung in Berlin, wo eine künstliche Intelligenz aus tausenden von Naturbildern was errechnet, was dir dann so entgegenströmt aus dem gigantisch großen Bild. Also das ist eher so die Richtung, aus der ich komme. Wahrscheinlich auch, weil ich auf einer Schule war, hier in Köln, am Humboldt-Gymnasium, wie schon vorhin gesagt, wo das auch überhaupt nie thematisiert wurde, nie. Also das hört sich heute wie ein Märchen an.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Jeder war da, wie er war. Reich, arm, dick, dünn, verrückt, nicht verrückt, diagnostiziert, nicht diagnostiziert. Ich schwöre, also das echte, ich schwöre, nicht dass ich schwöre, sondern das echte, ich schwöre, ich habe niemals, während meiner gesamten Schulzeit, auch in der Grundschule, nicht hier in Köln, jemals dieses Labeln gehört, auch sexuelle Orientierung oder so. Das war völlig egal. Du warst halt, wie du warst. Ich weiß, das hört sich jetzt wie so ein Glücksbärchentraum an, aber ja, es war wirklich so.
Total.
Du kannst jeden fragen, der da war. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie mein schräger Blick oder wirklich, mein Wunschdenken.
Ich glaub's dir, Es ist wirklich irgendwie sowas, wo heute die Leute sagen würden, dass irgendwie was, das es gar nicht mehr gibt. Dass das total, total schädlich ist, alles in Schubladen einordnen zu wollen. Und doch machen wir das irgendwie viel zu häufig. Deswegen sprechen wir ja inzwischen jetzt auch von einem autistischen Spektrum und nicht von Asperger-Autismus oder irgendwelchen Kategorien. Würdest du dich diesem Spektrum denn trotzdem irgendwie zuordnen?
Ja, die Aspis machen das. Also die Aspis ordnen mich zu. Also und die sind die Experten und Expertinnen. Deswegen würde ich mal sagen, okay, die müssen es ja wissen, ne? Also, aber mir selber ist das wirklich egal. Wie auch schon gesagt, bei Depressionen, bei Hochempfindlichkeit, bei allem anderen. Ich kann auch mal ein ganz anderes Beispiel sagen. Zum Beispiel bei Nahrungsüberempfindlichkeiten. Es gibt ja zum Beispiel, ihr kennt jetzt alle Glutenunverträglichkeit. Okay, kein Problem. Dann gibt's halt Nudeln ohne Gluten für die Person. Aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der das zum Beispiel für unmöglich gehalten wurde. Da hat man gesagt, okay, die Menschheit kann sich nicht entwickelt haben mit Glutenüberempfindlichkeit. Das kann es nicht geben. Das ist eine Unmöglichkeit. Anstatt das einfach mal zu messen, du kannst es nämlich sehr leicht messen. Und dann siehst du sofort, dass die Leute das haben. Und deswegen frage ich einfach immer, welche Ausformung nimmt das jetzt gerade, was hier ein Problem erzeugt und wie können wir das so lösen, dass die Person sich wohlfühlt und dann das vielleicht darunter liegende Problem von Nahrungsmittelempfindlichkeit bis zu Autismus oder sonst was irgendwie lösen kann. Also ich kann mal ein Beispiel aus der Kriminalistik sagen, um das besser verständlich zu machen. Wir haben halt häufig Leute, die sich streiten, weil ein Verbrechen in der Familie passiert ist. Und dann sagen die, ja, das liegt aber daran, dass du vor 20 Jahren, dann sagt der andere, nee, das liegt daran, dass du vor 25 Jahren, ne. Und dann musst du erstmal die Leute in eine Situation bringen, in der sie sich darüber unterhalten können, wie sie jetzt weiterleben möchten. Da nützt dir die Spurenkunde nichts, da nützt dir irgendein Label dafür nichts, ob die jetzt gerade Depressionen haben oder sonst irgendwas. Sondern das Einzige, was nützt, ist zu fragen, okay, wie kommen sie jetzt zur Ruhe? In der Weise, dass wir weiterarbeiten können. Also nicht zur Ruhe, dass sie das vergessen, sondern zur Ruhe, dass wir jetzt vernünftig wieder zur Sache kommen können. Und so kannst du das meiner Meinung nach bei allem machen. Selbst bei Leuten, die Psychosen haben, was meiner Meinung nach die schlimmste psychische Erkrankung ist, die es gibt, weil die ja gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie sich was einbilden, was nicht da ist. Also die sind ja überzeugt, dass das stimmt. Also schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Mhm. Und selbst bei denen ist das so. Du kannst immer versuchen zu sagen, okay, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, ne, da möchte ich, also in welcher Umgebung könntest du dich denn jetzt aufhalten, dass du was auch immer du jetzt machen möchtest, durchführen kannst? also daher kommt das, dass ich diese Diagnosen zwar wichtig finde, wenn es ganz ernst wird, aber vorher lieber frage, wie können wir es lösen? Weil also, und das Letzte dazu, häufig ist es auch so, dass Menschen eine Diagnose benutzen, um sich dann entweder fallen zu lassen in die Diagnose und sagen, ja, okay, jetzt bin ich hilflos und wehrlos und bin da in der Diagnose gefangen. Oder von außerhalb, dass man sagt, ja, okay, dafür haben wir jetzt kein Geld. Tut uns jetzt leid. Sie haben jetzt die und die Auffälligkeit, da können wir jetzt leider nicht leisten. Ne? Also in Berlin zum Beispiel ist das Problem, ne, wo ich vorhin schilderte. Da sagen die dann, ja, das kann unser Schulsystem jetzt nicht leisten, dann müssen Sie sich jetzt leider ans Schulsystem anpassen. Und da bin ich lieber der das ohne Label vermittelt, wie man das Problem vielleicht doch anders noch angehen kann.
Das habe ich letztens gelesen, dass es jetzt, dass man sich anscheinend nicht in Kur begeben kann für Long-Covid, wenn man in Therapie ist gerade oder wenn man neurodivers auffällig ist in irgendeiner Form. Wie kriegen wir das hin in unserer Gesellschaft, dass die Menschen das, sagen wir mal, ein bisschen mehr so wie du sehen, dass man einfach gucken muss, dass alle Menschen irgendwie klarkommen und alle Menschen, auch wenn man vielleicht nicht für alles einen Namen hat oder wenn man auch einfach, dass alle Menschen so leben können und arbeiten können, dass es für sie funktioniert.
Also ich hoffe, wenn jetzt nicht durch die Umweltveränderungen sich wieder alles in Chaos und extreme Verhaltensweisen fällt, was eigentlich meistens passiert, wenn so schwere Umweltveränderungen stattfinden oder wirtschaftliche Veränderungen, die damit zusammenhängen. Aber sagen wir mal, es wäre jetzt eine Welt, die irgendwie halbwegs ansatzweise stabil bleibt. Dann wäre die einfachste Technik wirklich warten, weil ihr seid die Generation, die da nicht so ein Theater drum macht um Neurodiversität, sondern einfach sagt, das ist einfach eine Tatsache, da müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, sondern das ist einfach so. Und ich würde einfach 20 Jahre warten. Mit alten, verbohrten Leuten reden, ich weiß, das ist jetzt eine sehr unfreundliche Meinung oder Erfahrung, ist keine Meinung, ist Erfahrung, aber ich habe es aufgegeben. Also wer ein verbohrtes Arschloch ist, der wird ein verbohrtes Arschloch bleiben, da kannst du nichts machen. Und Neurodiversität ist scheinbar ein Brett, das kriegst du nicht gebohrt bei den bornierten Besserwissern und deswegen muss das rauswachsen. Das ist wie ja, ein alter Wald aus lauter Birken, der stirbt halt, weil das Klima das nicht mehr erlaubt und dann entsteht halt ein wilder, diverser, bunter, verrückter, funktionierender, echter Wald da draus. So stelle ich mir das vor.
Das wäre toll. Das wäre so, so schön. Bis wir da sind, da angekommen sind, dann vielleicht in 20 Jahren oder so oder 25. Gibt es irgendwas, was du in deinem Leben gerne noch machen möchtest, was du noch nie, wozu noch nie die Chance hattest?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist wahrscheinlich, das kennst du wahrscheinlich noch so mit Bucketlists, was man mal machen will im Leben oder so. Das halte ich für kompletten Quatsch. Also wer das macht, bitteschön, kein Problem. Das ist jetzt keine Wertung, aber ich rede über mich, ne? Du hast ja nach mir gefragt. Also ja. Ich für mich finde das total ein Quatsch. Was als nächstes passiert, passiert halt, keine Ahnung. Ich bin offen für was auch immer passiert, auch wenn alles den Bach runtergeht, wie es im Moment ja aussieht, bin ich auch offen für und it is, wie it is. Und ich denke, für mich, ich finde es spannender zu gucken, was ich an der nächsten Straßenecke rumliegen sehe, als dass ich mir irgendwas vornehme und das dann durchziehe. Also ich weiß, ich verstehe nicht ganz. Also ich bin jetzt vielleicht zu alt dafür, muss ich dazu sagen. Also vielleicht bin ich jetzt selber verbohrt und ein alter Idiot. Aber ich verstehe den Sinn nicht von diesem, ich muss im Leben das und das mal gemacht haben. Weil es kann doch sein, dass zu der Zeit, zu der du dir das jetzt super vorgenommen hast, was total anderes Cooles passiert wäre, was du nicht geplant hättest. Also deswegen, klar. Deswegen bin ich da offen.
Ich finde das total super, wie offen du so in die Welt gehst und mit welcher Neugier vor allen Dingen. Und deswegen habe ich mir extra die Frage aufgeschrieben, ob du irgendwas von mir wissen willst. Ob dich irgendwas gerade spontan interessiert zum Thema Radio oder zum Thema Studieren an der Uni Köln gerade.
Nee, mich würde eher interessieren, wie du zu dem Thema, was wir gerade hatten, wie du damit umgehst, wenn du jetzt, sagen wir mal, was Gender oder Genderfluidität oder alle möglichen sexuellen Vorlieben und Orientierungen und Neurodiversität, das ist ja für alle oder die meisten Studierenden heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Mich würde mal interessieren, wie krass sich das abfuckt und was du machen würdest, wenn du jetzt mit Weihnachten oder keine Ahnung, zu irgendeiner Gelegenheit, Silvester, wenn du mit denen feierst und dann stellt sich auf einmal raus, da ist einer, der also sagt, meinetwegen, Transgender ist doch nur eingebildet. Da muss man ja nur mal jemanden kennenlernen, der einen richtig führt in die Beziehung und dann wird man hetero und dann wird alles gut und man kriegt 3 Kinder und ein Haus und 2 Fernseher. Ich wüsste mal gerne, was du in so einem Moment machen würdest.
Ich glaube, ich würde versuchen, dem zu widersprechen, wenn ich den Mut aufbringe zumindest. Also ich habe da immer noch so eine innere Hemmschwelle, die ich versuche zu überwinden, an der ich arbeite. Das gestehe ich jetzt auch ganz, ganz offen. Du bist offen zu mir, bin ich offen zu dir. Ich traue mich manchmal nicht, was zu sagen, aber ich würde auf jeden Fall denken, dass ich das nicht okay finde, weil jeder Mensch so sein soll, dürfen sein sollte, wie er, sie und alles dazwischen möchte. Also ich habe das auch beobachtet jetzt irgendwie in den letzten Jahren, vor allen Dingen, dass das immer mehr Öffentlichkeit gefunden hat und dass ich jetzt auch in so einem Umfeld bin quasi. Ich komme aus einer, ich sag mal, relativ konservativen Familie, wo auch, wir sind früher in die Kirche gegangen und so. Du warst ja auch Messdiener, ich war Pfadfinder. Und ich bin jetzt in diesem studentischen Kosmos und habe das über die Zeit so gelernt, was es da alles für verschiedene Dinge gibt. Ich bin da manchmal von überfordert. Auch das ist so, weil das ist echt teilweise super, super kompliziert. Ich habe letztens irgendwie von einem Roman gelesen, von einer Liebesgeschichte. Da ist die im, also es war ein Liebesroman, der im aromantischen und asexuellen Spektrum gespielt hat. Und da hieß es dann, diese Person ist, die eine Person ist Sex Repulsed und die andere Person ist Ace Slut. Und das sind einfach, so Begriffe, da werden dir teilweise Wörter um die Ohren gepfiffen, die irgendwie für irgendwelche Leute Sinn ergeben, wo du aber erstmal gar nicht genau weißt, was bedeutet das überhaupt. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, es gibt dieses sehr schöne Sprichwort, das Recht, meine Faust zu schwingen, hört da auf, wo die Nase des anderen anfängt. Solange ich damit niemandem auf die Nerven gehe und auf den Sack gehe, soll jeder noch bitte machen, was er oder sie möchte oder alles dazwischen.
Hm. So ja, sehe ich das zumindest. Ja. Verstehe.
So, jetzt muss ich wieder quasi die Rolle wechseln und jetzt selber wieder eine Frage stellen. Das ist so, ich wartete jetzt so friedlich darauf, dass du einfach weiterfragst. Das ist auch ganz angenehm mal, muss ich sagen.
Ich kann euch auch gerne noch was fragen, aber ich fürchte, die Zeit läuft dir dann ab von deiner Sendung.
Alles gut, wir haben Zeit. Aber du vielleicht nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal so ein bisschen Richtung Ende unserer Sendung. Und am Ende unserer Sendung ist es immer so, dass wir noch mit unseren Gästen ein Spielchen spielen. Und für dich habe ich einen Klassiker wieder ausgegraben. Sagt dir Fuck, Marry, Kill was?
Nein.
Das ist ein Spiel, da nenne ich dir jetzt gleich 3 Elemente. Meistens sind das eigentlich Menschen oder irgendwelche Figuren in einer Form. Und du musst sagen, mit welcher von diesen Figuren du am liebsten schlafen würdest, welche du heiraten würdest und welche du umbringen würdest. Du musst jeder Person quasi was zuordnen.
Ja, das wird aber schwierig, weil umbringen bin ich schon mal komplett gegen. Da werden wir Probleme mitkriegen. Und sexuelle Handlungen möchte ich auch immer erst nach vorheriger Absprache durchführen. Also ich fürchte, da könnte ich der Falsche für das Spiel sein. Aber wir können es ja mal versuchen.
Wir können es ja mal probieren. Wir gehen jetzt mal, also das ist ja alles fiktiv. Du musst natürlich niemanden in Wirklichkeit umbringen. Das ist auch klar. Wir können auch sagen, wir nennen das Ganze Fuck, Mary und Sezieren. Also welche von denen.
Wir gucken mal.
Dann wäre sie schon tot.
Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Es könnte sein, dass es schief geht, aber wir probieren es mal, ja.
Okay, dann jetzt Fuck, Marry, Kill mit Dr. Marc Benecke. Ich habe auch ganz interessante Sachen vorbereitet, die nicht immer nur Menschen sind, weil ich das irgendwie gemein fände. Ich will jetzt irgendwie nicht sagen, welchen von deinen Lieblingscomiczeichnern würdest du gerne umbringen? Hier Karl Barks, Sarah Burini oder Daniela Schreiter. Das wäre, glaube ich, ziemlich asozial. Sowas machen wir nicht. Wir machen das nur mit Dingen, die irgendwie interessant sind.
Ja gut, also wie gesagt, es ohne Versprechen, wir versuchen es einfach.
Ja, wir versuchen es. Fuck, Mary and Kill, Fauchschabe, rotbeiniger Schinkenkäfer und Markus Fliege.
Würde ich alle 3 heiraten.
Und gäb's da irgendwas von, was du besonders attraktiv finden würdest?
Ja, also die Beine sind natürlich sehr attraktiv vom rotbeinigen Schinkenkäfer. Der hat ja so einen blauen Metallic-Glanz am Körper und hat aber so, wie soll man das sagen, orange-rote Beine. Das ist natürlich total abgespaced. Außerdem war es ja das erste Tier, was ich mal von einer Leiche gezüchtet habe. Also das ist ein interessantes Tier. Die Markusfliegen finde ich super. Die sind so schön puschelig und schwarz. Schwarz finde ich eh die beste Mischung von Farben oder Abwesenheit von Farben.
Ja.
Puschelig ist auch immer gut. Und da gibt es nichts zu meckern. Und die lebten gegenüber, wo ich in der Zoologie gearbeitet habe, gegenüber auf dem alten Geusenfriedhof da in Köln, am evangelischen Krankenhaus an der Uni. Was war das dritte Tier?
Fauchschaben.
Ja, die sind ja sowieso, die sind jetzt hier gegenüber bei mir im Labor. Da würde ich natürlich nie was gegen sagen. Das sind auch ganz bezaubernde Tiere, wo im Laufe der Jahre wir auch alle festgestellt haben, dass sie auch Sozialverhalten haben und so, was man denen ja gerne abspricht, den Insekten, den nicht sozial, also den, also bei Termiten oder Ameisen oder Bienen oder so oder Wespen, da wollen wir das gerne sehen, aber bei den anderen Insekten ja nicht. Also, nee, die würde ich, also ich würde die alle drei heiraten.
Das ist auch schön, eine sehr, wie ist das? Entomologie, oder? Insektenkunde?
Entomologie, ja, Insektenkunde Entomologie, einfach, ja.
Ja. Genau, eine sehr entomologische, polyamore
ja, stimmt, genau.
Vierecksbeziehung dann. Genau. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Fuck, marry or kill. Gundel Gaukley, Gustav Ganz und Kater Carlo.
Ja, also, naja. Also ich war jetzt schon ein paar Mal verheiratet, da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, sonst hätte ich jetzt Gundel Gaukelei gesagt, aber da ist immer, ich bin da mittlerweile etwas zurückhaltend. Dann, Gustav Ganz hast du noch gesagt, ne?
Ja.
Ja, der von dem würde ich mich einfach fernhalten. Also Angeber kann ich nicht leiden. Einfach, also die stören mich auch nicht, nur die sollen mich in Ruhe lassen, also die sollen weggehen. Mhm. Wer war der dritte?
Kater Carlo.
Ja, Kater Carlo ist ja eigentlich eher so eine gescheiterte Existenz. Da gibt es aber auch böse Varianten von. Also der ist, manchmal ist der, je nach Geschichte, kann der auch ganz schön fies sein. Also ja, also hier würde ich sagen, das kommt jetzt leider nicht vor in deinem Spieler, von allen drei würde ich mich fernhalten.
Auch gut. Ich finde ich auch interessant, einfach zu wissen, was du mit diesen entsprechenden Personen machen willst. Okay, jetzt was ganz Interessantes. Dann vielleicht wirklich Fuck, Marry or Dissect. Tutanchamun, Ötzi und Silvestro da Gubbio aus dem Kapuzinerkloster in Palermo.
Ja. Ja, genau. Also Dissect würde ich nicht nehmen, weil das ist sehr wichtig, dass man möglichst zerstörungsfreie Techniken anwendet bei solchen Leichen. Aber da würde ich dann sagen, alle drei mit MRT durchleuchten und kleine chemische Untersuchungen durchführen und so. Ja, doch, das würde ich machen.
Wer von denen würde dich am meisten interessieren? Ich meine, gut, Silvestro da Gubbio hast du schon wahrscheinlich.
Spielt keine Rolle. Also da nehme ich was gerade da ist sozusagen.
Hast du Ötzi schon mal gesehen irgendwie? Also hast du mich schon mal beschäftigt?
Ja, der Ötzi ist sehr interessant, weil die haben da ein sehr kleines Museum da in Bolzano, ne, also in Bozen. Das ist sehr, sehr gut. Also ich mag so Museumspädagogik nicht. Das kann ich direkt, wenn ich merke, dass es pädagogisch aufbereitet, kriege ich schon direkt Ausschlag. Und das haben die da aber so, das ist so klein, dass sie das, man merkt nicht, falls es pädagogisch sein sollte. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Leiche kannst du da durch so ein Guckloch angucken. Und ich fand das mit den Tattoos natürlich sehr spannend. Dann haben die so einen kleinen Museumsshop, da konnte man damals noch das Messer kaufen. Also da haben die so das Messer hergestellt, was der Ötzi dabei hatte. Da habe ich auch eins gekauft für sehr viel Geld. Ich denke, das wird es nicht mehr geben, aber das ist sehr, sehr, fand ich sehr, sehr cool. Also das ist alles sehr, das ist nicht so wie im Museum of Natural History in London oder so, dass du eigentlich im Grunde genommen in einem riesigen Naturwissenschaftsmuseumsshop bist, sondern das ist halt noch irgendwie alles so, da, wie soll ich das sagen, da kannst du mit den kauzigen Kindern hingehen, so, das finde ich, also deswegen, ich habe den schon mal gesehen und kann das empfehlen, also wenn man da nicht jetzt extra hinfahren, aber wenn man da in der Region ist, würde ich mir echt einen Tag mal nehmen, es ist super klein, also man braucht da auch gar nicht lange für, aber wenn man sich in Details vertiefen möchte, zum Beispiel seine Kleidung ist ja da rekonstruiert und so, dann kann man einfach da total lange sich das angucken und so überlegen, wie wäre das, wenn ich das tragen würde, wäre mir dann kalt oder ist das total cool gemacht oder ist das schlau gemacht oder was hat es mit den Tätowierungen auf sich oder so. Also das ist einfach ganz wenig, aber dafür total spannend.
Das finde ich auch total faszinierend. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass er ja Tattoos hat. Dass das irgendwie so eins der ersten Beweise für Tätowierungen schon gewesen ist. Ganz, ganz spannend. Okay, drei habe ich noch. Pass auf, das nächste ist Batman, Superman und Spider-Man.
Ja, die haben jetzt sehr starke Wandlungen erfahren, die Figuren. Also Batman wird ja immer älter und bösartiger und gewalttätiger und so. in dem Universum. Superman ist ja dann im Laufe der Jahrzehnte ist er ja dieser Boy vom Land geworden, der da irgendwie nicht ganz klarkommt mit dem, was meinetwegen in Gotham, anders als in Metropolis, halt schief läuft und dass Batman halt das für seine Stadt und seine Verbrecher und Verbrecherinnen alle ansieht. Spider-Man ist natürlich mein Kindheitsvorbild, wegen dem habe ich ja Biologie studiert. Und ich würde das eher so sehen, also wenn man Dissect im übertragenen Sinne nehmen würde, also sich die mal näher angucken, dann würde ich sagen, es ist sehr, sehr interessant, wie die Autoren und Autorinnen die Charaktere weiterentwickelt haben. Das ist wirklich, da habe ich sehr, sehr großen Respekt vor, wirklich. Also das, dann, also ich würde ein symbolisches Dissect würde ich dann da nehmen.
Hast du das mitbekommen, dass es jetzt den ersten, das war ja ein riesen Backlash in Amerika, leider, dass es jetzt den ersten schwulen Superman-Comic gibt quasi? Also der Sohn von Kal-El ist es dann ja, glaube ich. Hast du das mitbekommen?
Nee, habe ich noch nicht mitbekommen, weil das schwappt zu mir meistens ein bisschen später rüber. Ich habe zum Beispiel auch, als Harley Quinn erfunden wurde, das habe ich erst mitbekommen, als ich aus den USA wiederkam, durch diese kindlich gezeichneten Comics da, die ich gut fand. Also bei mir dauert das manchmal ein bisschen, bis das ankommt, weil ich häufig auch warte, bis die englischen gebundenen Bände da sind und aber vorher nicht lese, was drinsteht. Ich achte nur auf die Zeichnungen und lass mich durch niemanden auf der Erde spoilern. Also ich lese auch keine Rezensionen und nichts dazu, sondern ich gucke nur auf die Zeichnungen, die gefallen mir oder nicht, und dann kaufe ich's. Aber das ist manchmal schwierig, weil erstmal muss es dann als gute Ausgabe vorhanden sein. Und du kannst bei Amazon UK natürlich nichts mehr kaufen, weil da immer der Zoll jetzt drauf ist. Das heißt, das dauert dann manchmal ein bisschen, bis ich das nächste Mal in London oder sonst wo bin. Oder irgendein deutscher Händler mir das besorgt. Aber die haben auch nicht immer Bock dazu. Also deswegen kriege ich das wahrscheinlich erst in einem Jahr mit oder so.
Okay. Das nächste, was ich habe, bezieht sich ein bisschen darauf, dass du auch politisch aktiv bist und für die Partei, sie ist hervorragend, muss man, glaube ich, immer dazu sagen.
Ja, sie ist sehr, sehr gut, ja, sie ist sehr gut.
Für die Bürgermeisterwahl in Köln angetreten bist du echt Dritter geworden.
Dritter geworden, ja, ich bin auch gerade eben erst wieder zum Landesvorsitzenden gewählt worden. Ich bin jetzt, glaube ich, der längste Landesvorsitzende. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren Landesvater in Nordrhein-Westfalen. Ja, das stimmt alles, jawohl.
Fantastisch. Okay, Fuck, Mary, Dissect, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Christian Lindner.
Da kann ich leider wenig zu sagen. Also ich habe in meinem gesamten Leben selbst Angela Merkel nur einmal sprechen gehört. In einem Hostel in Leipzig saß ich da gerade und da war in Griechenland Finanzkrise und da lief zufällig im Fernseher, im Hostel, wo ich gerade rumsaß, lief die. Ich habe sie vorher und nachher nie reden gehört. Ihr ahnt schon, ich kriege von Politik nicht so viel mit.
Trifft sich ja dafür, dass du Politiker bist.
Ich weiß von Christian Lindner nur, dass er auf einem Poster mal einen 3-Tage-Bart hatte, so einen blonden, und von Annalena Baerbock weiß ich überhaupt gar nichts, außer dass sie halt die Chefin oder irgendwie eine wichtige Position bei den Grünen jetzt hat und Ministerin jetzt wird demnächst. Und der Dritte, der SPD-Politiker, von dem weiß ich überhaupt gar nichts. Ich weiß nur, weil die Bild-Zeitung hat den mal geoutet neulich, also die wollten den ärgern vor ein paar Tagen. Da haben sie berichtet, dass er, als er jünger war, bei den Jusos halt so Enteignung gefordert hat für alle reichen Menschen und so. Und das finde ich lustig. Das ist aber auch das Einzige, was ich über den weiß. Also insofern kann ich da leider nichts zu beitragen.
Okay, das Letzte ist vielleicht noch ein bisschen produktiver wieder. Da bin ich drauf gekommen, weil auf dieser Halloween-EP ist ja auch quasi so ein kleines Interview aus dem Vampir-Archiv drin. Und deswegen würde mich interessieren, Fuck, Marry or Dissect, oder in dem Fall geht vielleicht sogar wirklich Kill, weil das ist ja schon untot, Lilith, Edward Cullen oder Klaus Kinski in seiner Rolle als Nosferatu?
Ja, also auch da kann ich wieder nur ein bisschen was kommentieren kurz. Also Klaus Kinski ist ein sehr schwieriger Charakter, weil der echte Klaus Kinski, nicht der, den wir heute als Meme so kennen und als Witz in Comedy-Shows oder so, der war halt sehr, sehr übergriffig und außerordentlich schwieriger Mensch. Da würde ich wieder auf Vermeiden gehen, wenn ich das nochmal aufgreifen habe. Dann Ed Cullen, da würde ich eher Richtung Dissect gehen, aber nicht im Sinne von aufschneiden, sondern mal angucken, ob das mit dem Glitzern im Sonnenschein wirklich funktioniert. Das interessiert mich sehr. Mhm. Und wie das biologisch funktioniert, das mit dem Glitzern, das würde ich mir sehr gerne mal angucken.
Das glaube ich.
Ja, und Lilith, glaube ich, ist schon wieder fernhalten. Also das geht, das ist so wie bei Gundel Gaukelei. Ist eigentlich eine gute Sache, mit der sollte man eigentlich mal vielleicht eine Nacht durchsaufen, aber vielleicht auch besser dann doch nicht. Also Abstand
halten. Für den Moment vielleicht okay, aber so ja, auf längere Sicht.
Mit Vorsicht, ja. Mit genügend ja. innerem Abstand, ja.
Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas, was dir gerade durch den Kopf geht, was du gerne unbedingt schon jemals mal im Radio sagen wolltest?
Nö, gar nicht. Ich find's nur cool, dass ihr wirklich so lange schon das Studentenradio macht und Studierenden und Studentinnen und Student X Radio macht. Ich bin ja schon ab und zu mal bei euch alle paar Jahre dabei und ich finde das wirklich cool, weil ich immer wieder staune, wie ihr das auch so ein bisschen neu erfindet, das Ganze. Also das hat sehr viele lustige, zeitgemäße Ausformungen erfahren. Es gab zum Beispiel noch eine Zeit, in der waren die Moderatorinnen und Moderatorinnen hauptsächlich darauf aus, möglichst berühmte Leute mal vor Mikrofon zu haben. Und das war so eine Zeit, in der das so sehr um Anerkennung und irgendwelche Leistungen und so ging. Dann war es auch mal sehr wild und sehr verrückt und sehr chaotisch, hat überhaupt nichts geklappt. Das fand ich auch total geil. Dann das jetzt, hält, so wie du, jetzt gibt es mal eine Zeit, in der ist das alles sehr liberal und freundlich und offen und menschlich und so. Also ich finde es einfach cool, dass es das so gibt und durch die Zeit immer mal wieder, oder ich durfte mal eine ganze Sendung auflegen, das fand ich auch total verrückt. Mhm. Da konnte ich den irrsten Scheiß rauskramen. Also ich freue mich einfach, dass ihr das macht. Wirklich, ganz im Ernst, ohne Schleimerei. Also das ist gut zu wissen, dass irgendwo das Studierendenradio sendet. Echt.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du auch immer wieder vorbeikommst, um unsere Senderhistorie etwas zu bereichern. Das ist immer wieder eine große Freude. Mir vor allen Dingen jetzt heute auch. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort von dir. Vielen Dank, dass du da warst, bist. Ja, das war Echo mit Dr. Marc Benecke, dem Herrn der Maden. Und wir hören uns hier wieder in 2 Wochen dann mit der Band Zuckerclub aus Berlin. Und wir hören uns nochmal ein bisschen Musik von dir, Marc. Und zwar auch von der We Wanted Darker EP des Stücks Chelsea Hotel No. 2 im Oomph Remix. Danke, dass du da warst, Marc.
Zu dem Oomph Remix soll ich das sagen. Nachdem wir das gemacht haben, hat die Band ihren Sänger verloren. Ich hoffe nicht wegen uns. Und Chelsea Hotel ist ein ganz merkwürdig trauriges Lied. Also wer möchte, kann sich das auch nochmal von Leonard Cohen anhören und den Text durchlesen. I remember.